Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E.
Danke, Olli Sittler, für dieses eloquente Intro.
Olli.
Danke, Olli. Herzlich willkommen zum E-Pod. Diesmal live und in Farbe, Technicolor, Breitbild und alles. Der Philipp in München, der Timo in Hamburg, servus.
Moin.
Und der Tobi in Berlin.
Hi ho, hi ho, hi ho.
Ja, genau, der klassische Gruß des eingeborenen Berliners. Ja, da sind wir wieder. Und wir haben im Gepäck eine Handvoll Live-Hörer, also anderthalb Handvoll sind im Chat und dann sind wahrscheinlich noch so 2 bis 3 Millionen Leute an ihren Geräten zu Hause, die jetzt hier live mitfiebern, um dieser Übertragung beizuwohnen in Echtzeit. Und was machen wir zuerst? Ja. Wir gleichen mal kurz das Wetter ab. München, sonnig, blauer Himmel, 30 Grad.
Die Frisur hält.
Ja, also der Schweiß fließt zwischen meinen letzten Stoppeln irgendwie hin und her, aber die Frisur sitzt und der Bart hängt. Mehr so.
Ja, München ist, glaube ich, noch ein bisschen wärmer als Hamburg. Aber Hamburg ist auch für Hamburger Verhältnisse verdammt warm heute.
Aber
ich weiß zwar nicht wie warm, aber sehr warm.
Bestimmt gibt es ein Gewitter.
Ja, zieht gerade auf.
Das ist, als hätte ich es schon mal gehört irgendwie.
Ja.
Heißt das, dass ich Angst haben muss, dass bei mir auch gewittert?
Weiß nicht, ist das so? Ist Berlin und Hamburg so nah beieinander, dass das einen direkten Impact hat?
Ja, 3 Stunden
später.
Also Gewitter, Stündchen später. Naja.
Aber jetzt mehr so auch Berlin heiß und sonnig.
Ja, richtig.
Ja, das ist doch gut.
Ich meine, in the City.
Könnte ja schlimmer sein, ne? Ja, was haben wir denn zu erzählen? Am Wochenende, heute ist Mittwoch übrigens, am Wochenende waren ja die großen Formel-E-Rennveranstaltungen in New York, USA. Und zwar dort zum ersten Mal und die ganze Welt hat sich gedacht, wow, jetzt sind die in New York und haben irgendwie einen riesen Hype draus gemacht, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, aber ist ja nicht schlecht, ne? Publicity ist ja auf jeden Fall, ja.
Geil.
Ja, was? Ja, das war geil, aber ich meine,
New York.
Was ist denn jetzt daran besonders? Das verstehe ich nicht.
Ne? Die Häuser sind besonders hoch.
Ja, gut, aber ich meine, der Christian Kresse würde jetzt sagen, ein Flughafen in Berlin oder ein Parkplatz im Hafen von New York, wo ist jetzt der Unterschied?
Hauptsache Italien.
Also zum Rennen kommen wir ja nachher. Aber ich sag mal so, wenn man sich die Strecke angeschaut hat, schon bevor das angefangen hat mit diesem Rennen, da konnte man sich schon denken, dass das mehr so ein bisschen mehr Bambule da sein wird als normalerweise, ne? Schon?
Durchaus.
Ganz schön enger Kurs. Ganz schön enger
Kurs. Die Hersteller und Teams haben ganz schön aufgefahren. Also allen voran natürlich Virgin. Ich weiß nicht, ob es alle mitgekriegt haben. Da hat sich ja der gute Richard Branson ins Formel-E-Auto gesetzt. Leider ein bisschen regnerisch gewesen. Ist dann über die Brooklyn Bridge gefahren zum Empire State Building. Mit großem Trara hat er dann die Spitze des Empire State Buildings in Virgin-Farben erleuchtet.
Ja.
Und da muss man schon sagen, absolut geile Aktion. Also
mit
die
einem
Bilder,
riesigen Schalter.
Der Hammer. Mit einem riesigen Schalter. Der weiß halt, wie man sich in Szene setzt.
Ja.
Ja, das Video war jetzt nicht so berauschend, stimme ich dir zu, Tobi im Chat. Aber die Aktion an sich und wird jetzt vor allem gerade noch viel aufgegriffen, auch in den Medien, diese Aktion, schon ziemlich geil marketingtechnisch.
Der durfte bestimmt gar nicht selber fahren, ne?
Branson war ja auch offizieller Reservefahrer oder Ersatzfahrer bei Virgin für dieses Wochenende.
Das ist schon lustig, wie das geht. Der hat nicht mal eine Lizenz, oder?
Ja, ich fand das auch bemerkenswert, dass die da wirklich eine Pressemitteilung vor 2, 3 Wochen verschickt haben zu dem Thema Official Reserve Driver Richard Branson. Und ich dachte erst so, als ich nur einen Tweet gesehen habe, dass das ein Witz ist. Und aber 1. April ist rum. Und jetzt hat er aber dann irgendwie vor laufender Kamera auch gesagt, ja, er wäre nicht gefahren und er hofft oder ist froh, dass er so 2 starke Fahrer da hat. Also er hätte natürlich auch nicht fahren können.
Ich meine, ja, genau. Also vielleicht hätte er sogar gekonnt, aber gedurft hätte er nicht.
Ja.
Aber wahrscheinlich hätte er nicht mehr gekonnt.
Apropos, da können wir direkt einhaken bei nicht gekonnt. Es ist ja noch ein anderer Promi Formel E gefahren und zwar sogar auf der Strecke.
Ah, ja, stimmt.
Nämlich das war mein Sexiest Highlight, Man Alive. Oder ehemals Sexiest Man Alive, Chris.
Ich wollte gerade sagen.
Nach Phil, ja.
Genau.
Der ist ja seit 5 Jahren in Folge jetzt.
Genau.
Chris Hemsworth.
Ja, Tor persönlich.
Ja, Tor persönlich, vor allem neben den ganzen Rennfahrern. James Hunt hat sich gedreht.
Ja.
Das gab's auch noch nie.
Und wie? Ja, der hat sich bestimmt schon auch mal gedreht. Naja, aber gut, ja, nee, was soll man dazu sagen, ne? Lass das lieber Leute machen, die wissen, wie es geht, sag ich mal.
Ja, also es gab es ja schon oft, dass die, dass Promis oder Influencer oder sonst irgendwer auf der Strecke dann die Möglichkeit hatte, mal zu fahren mit dem Formel-E-Auto. Bisher hat es aber keiner so übertrieben wie James Hunt, dass er sich wirklich einfach mal mit dem Ding gedreht hat. Und ich glaube, er ist auch leicht mit der Front angeschlagen, wenn ich die Szene richtig im Kopf habe.
Ja, oder? Ich glaube, ganz ohne Schaden ist er nicht weggekommen. Aber ist er bekannt für sein Draufgängertum?
Der ist halt ja, auch riesig. Dann, also der hat eine ganz andere Sicht da im Auto. Oder?
Und so dann eine, so eine. Nach... Ja, mach du erst.
Nee, das wäre Quatsch geworden.
Das bei mir wird es nicht besser. Bei mir wird es nicht besser. Ich wollte nämlich sagen, dass er dann nach Gehör gewendet hat. Also Rückwärtsgang gefunden und dann, naja, so lange gefahren, bis halt
gekracht hat.
Nicht mehr ging. Ja.
Aber viele Fahrer haben ja Videos und Bilder mit ihm gepostet. Der ist ja echt riesig. Also, dass er überhaupt in dieses Auto reingepasst hat, ist schon ein Wunder für sich.
Ja, er hat jetzt nicht so die typische Rennfahrerfigur, ne? Ist nicht so wobei, der kleine, schmächtige Typ.
Ich muss mal gerade nachgucken, wie groß der eigentlich ist. Vielleicht ist der gar nicht
riesig. Ich glaube, der ist
nur
gar nicht.
Nur neben Daniel Abt und Konsorten wirkte der einfach wie Thor. Ja,
der klein. Daniel Abt ist relativ klein, aber der Thor ist gar nicht so mickrig, glaube ich. Und der ist halt, ich sag mal, stabil gebaut. Das macht natürlich auch nochmal was aus mit der Optik. Und ich glaube, wenn du den jetzt neben, keine Ahnung, die Grassi stellst oder so, dann ist er nicht viel größer.
Ja, oder gegen Sam Bird halt auch stellst, ne?
Ja gut,
also gegen Sam 1,30.
Bird sieht das ja sogar aus, als wäre
er. Bitte? 1,91 ist er.
Echt, dann ist er gar nicht mal klein.
Also ist schon.
Dann wirkt er kleiner, als er ist, weil er so breit ist.
Er heißt übrigens Christopher Bruce.
Nee. Der heißt nicht Christopher Bruce.
Ich dachte, da ist, ich dachte, da ist Christopher Hemsworth.
Christopher Bruce Hemsworth ist ein australischer Schauspieler. Und der ist auch erst 33.
Der ist Australier. Ja, dass der noch relativ jung ist, das war mir schon klar.
Aus Melbourne.
Also aus meiner Sicht gesehen ist er relativ jung. Tobi würde jetzt sagen, für den würde ich in der
U-Bahn
aufstehen.
Was soll ich denn sagen?
Na, du würdest dich erheben, wenn er in der U-Bahn dir begegnet. Aber nicht aus Angst, sondern weil du sagst, ja, alte Leute sollen auch sitzen.
Darf Tobi schon U-Bahn fahren?
Nicht alleine.
Immer am Händchen.
Ja, ich sehe schon.
Am Händchen von Chris Kresser.
Das läuft richtig gut. Ja, dann würde ich sagen, können wir uns ja mal vielleicht ein bisschen konzentrieren.
Hier, wieso kann Michel im Chat denn eigentlich nicht zuhören?
Das weiß keiner.
Er schreibt, er kann gerade nicht live zuhören, trotzdem muss er was loswerden. Da sind wir aber gespannt.
Ach, Jemine.
Oder hat er das schon
losgehört? Oh, Michel.
Höre mit Begeisterung eure Pods, vor allem Clean Electric. Hooray!
Was, steht das da? Wo steht das? Ach, hier. Ah, cool.
Da
Michel, du bist mein Freund.
Wir müssen was aufholen, Timo.
Du bist ja in guter Gesellschaft. Ja. Wir haben viele nette Hörer wie dich. Danke für das Feedback.
Ja, genau. Wollen wir anfangen mit dem Rennen?
Ja, kommen wir mal zum
Eingemacht.
Wir fangen jetzt mal an und beschäftigen uns mit dem ersten Renntag, würde ich sagen. Beginnt mal mit dem Samstag. Man könnte ja sich vielleicht zunächst konzentrieren auf das Thema Trainings. Da kann ich aber nicht viel sagen, habe ich nämlich nicht gesehen. Wie ist das bei euch so?
Das habe ich, glaube ich, noch gesehen, die Trainings. Aber da war ja auch nicht viel los eigentlich, oder?
Nee, ja, die kann man immer mit einem Satz zusammenfassen. Deswegen, wenn ich das irgendwie nicht schaffe oder das sehr mühsam ist, dann habe ich tatsächlich die Tendenz, mir das zu sparen.
Ja, ich würde sagen, in einem Satz können wir es abschließen. Virgin war wieder stark im Training und sonst ist nicht viel passiert.
Ja.
Gab es nicht einen Unfall von Alex Reins oder sowas? Oder war das
am Sonntag? Ja, Reins hatte einen Unfall zum Ende des zweiten Trainings, ne? Obwohl, nee, Quatsch, das war am Sonntag.
War das am Sonntag? Ja, auf jeden Fall zweites freies Training. Nee, da gab es dann auch nur eins.
Ja, dann war es das dritte freie Training am Sonntag. Das war am Sonntag, ganz sicher.
Oder wo wir gerade darauf kommen, am Sonntag gab es ja nur eins. Wie empfindet ihr das jetzt, dass es am Samstag und am Sonntag irgendwie so verschiedene Zeitpläne gab? Ist das jetzt gut?
Ist oder immer so wenig zu arbeiten?
Ja, aber ist das jetzt
gut
schlecht oder macht das Sinn? Also es macht jetzt für uns natürlich weniger Arbeit, aber prinzipiell also jetzt
so vielleicht so, grundsätzlich finde ich Doubleheader so eine Sache. Also es ist zwar schon schön, dass es dann das ganze Wochenende Rennen-Action gibt, aber wir haben ja mal mit Daniel Abt drüber gesprochen auch und ich sehe das ehrlich gesagt genauso, dass das irgendwie schon den Reiz eines Rennens nimmt und eines Rennsieges. Ja. Also du hast quasi am Sonntag, ist bei mir dann immer gefühlt so, es baut sich so der ganze Stress vorher und die ganze Anspannung und so ist dann nach diesem Sieg weg und am nächsten Morgen sitzt du da und denkst, ja, jetzt machen wir das nochmal. Und es ist zwar irgendwie cool, natürlich mehr Rennaction und mehr spektakuläre Szenen und Zweikämpfe und sowas, aber ich bin jetzt auch nicht der größte Freund von Doubleheadern und bin deswegen mit dem neuen Format da, dass es auch nur noch ein Training gibt, weil im Prinzip brauchst du keine zwei mehr, wenn du sowieso schon den ganzen Tag vorher gefahren bist, mit der einen Session eigentlich ganz zufrieden.
Das wollte ich. Und besonders wenn Roborace dann kommt ab nächstem Jahr, haben die Fans an der Strecke auch was zu gucken.
Apropos Roborace, hieß es nicht, dass die hübschen Roborace-Autos auf die Strecke gehen würden in New York? Das war, ist aber nicht passiert, ne?
Ja, hieß es. Denkst du? Der Devbot ist, glaube ich, anderthalb Stunden gefahren. Insgesamt. Mhm. Habe ich irgendwo gelesen. Aber, naja, das Robocar war immer noch nicht auf der Strecke.
Ja, zu sehen kriegt man das ja meistens nicht so richtig. Aber wo wir gerade da beim Thema Sehen sind, wie fandet ihr denn so die Performance vom Eurosport-Player diesmal? Da muss man an dieser Stelle vielleicht auch nochmal erwähnen, dass es wirklich, ich sage mal, suboptimal gelaufen ist, oder?
Lass uns das mal von, das Ding ist ja, wir machen ja eigentlich umsonst relativ viel Werbung für diesen Eurosport-Player, weil es nun mal leider die einzige Möglichkeit ist, diese Streams zu gucken. Deswegen müssen wir es natürlich der Vollständigkeit halber erwähnen. Wir haben jetzt alle in der Redaktion halt diesen Player, damit wir das verfolgen können. Aber wenn dann das einfach nicht funktioniert, da geht mir die Hutschnur.
So super, Paul. So im Training wäre ja scheißegal. Da war ein Zeitmodul, passiert ja eh nichts. Aber pünktlich zur Super Bowl fällt dieser scheiß Stream aus. Da hätte ich
und zudem pünktlich zum Qualifying, weil normalerweise fangen ja die Übertragungen immer viertel vor an vom World Feed. Und dann ist eigentlich auch der Eurosport Player dran und kann das übertragen. Und jetzt war es so am Samstag beim Qualifying, dass dann einfach um 2 immer noch kein Signal war. Dann bin ich wutentbrannt gen Twitter gelaufen und habe die mal angetwittert, was das soll. Und plötzlich war der Stream da. Ob das jetzt zusammenhängt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht.
Natürlich.
Ich weiß nicht, ob die da gleich Leute dran sitzen haben. Und dann ging es zum Glück aber halt in der Super Bowl wieder weg, der Stream, da wäre ich bald ausgerastet hier.
Ja, mit Recht, mit Recht. Ich meine, gerade wenn du jetzt dann jemand bist, ja, wie du zum Beispiel, der dann versucht, seinem Publikum einen Live-Ticker zu liefern und der weiß gar nicht, was abgeht. Ich meine, was willst du machen?
Das ist, wenn ihr wüsstet. Ich habe schon mal, so in der ersten Saison gab es wirklich mal Situationen, wo es, da gab es ja auch nur Sky. Und da gab es dann teilweise, glaube ich, auch gar nicht die Möglichkeiten, das alles, dieses zum Beispiel das zweite Training zu verfolgen. Da habe ich wirklich auch mal Sessions komplett nur über Live-Timing gemacht.
Oh je.
Im Notfall geht das schon, aber es ist natürlich nicht so geil. Und ja, es ist halt gerade auch, wenn ich an die ganzen Fans denke, die wirklich Hardcore-Fans, die sich dieses Ding kaufen, nur für Formel-E-Übertragung und das dann auch nur dann nutzen und dann funktioniert das nicht. Mhm. Da bist du wirklich,
Ja, kann ich nachvollziehen. Also ich fand es auch wirklich sehr verstörend irgendwie, das ganze Erlebnis jetzt an diesem Wochenende war wirklich nicht mal mittelmäßig. Da war ich tatsächlich auf ganzer Strecke eher enttäuscht. Muss man mal sagen, auch jetzt hier, ne?
Ja.
So. Und dann kommt obendrauf noch, dass das Sonntagrennen eben nicht live gezeigt wurde. Wir machen jetzt einfach den Block Eurosport.
Ja, und genau. Ich habe gerade gescrollt und wollte gucken, was war das andere, was ich sagen wollte. Danke, Tobi.
Genau das, ja.
Mach weiter.
Sonntagsrennen wurde vorverlegt in diesem Zeitplan. Und D-Max fand es wichtiger, da irgendwie so eine Alaska-Serie zu zeigen, wie irgendwelche behaarten Männer in Alaska überleben wollen.
So E-Port live.
Tja, und dann gab es glücklicherweise einen Livestream auf Facebook von Eurosport. Ich bin mir nicht mal sicher, ob die das dürfen. Aber
doch,
hey.
Das dürfen sie.
Dürfen die das?
Also, die haben, soweit ich weiß, haben die alle Rechte am Live-Signal. Wie sie das verwerten, ist, glaube ich, denen überlassen.
Okay, dann ist ja
gut. Ich glaube, sonst hätten sie es auch nicht gemacht. Also, die kennen ja ihren Vertrag.
Mhm. Ja. Ja, jedenfalls wurde das Rennen dann am Sonntag nicht live im Fernsehen gezeigt, sondern erst um 22 Uhr in der Wiederholung. Und zwar mit der Einblendung D-Max live. Die Übertragung
dreist.
Auf Facebook war gut. Das war schon dreist. Aber die Übertragung auf Facebook war gut. Die haben das Podium mal endlich gezeigt. Das ist uns nämlich immer vorenthalten gewesen auf D-Max bisher. Ja.
Das ist halt der große Vorteil von Streams, dass du einfach draufbleiben kannst, wie lang du willst und es kostet nichts extra.
Ja.
Du hast keine Programmpläne. Das ist ja, das muss man jetzt ja auch D-Max mal irgendwie zumindest, was heißt zugutehalten, aber man muss es im Hinterkopf haben, dass die natürlich ihr Programm langfristig planen, die Fernsehzeitung und alles gedruckt sind und sowas. Und da ist natürlich dann, wenn um 22 Uhr dann was anderes kommt oder um 19 Uhr plötzlich was anderes kommt, als drin steht, natürlich mehr Halligalli, als wenn jetzt die Formel-E-Community aufschreit. Ja. So schlimm das ist für uns, aber
ja, schon
muss richtig. Man natürlich auch irgendwo verstehen.
Weil das Ding ist, wer sich an dieser Stelle denkt, hoffentlich kriegt das die ARD und dann wird alles besser, den kann ich an dieser Stelle schon mal offiziell aus eigener Erfahrung sagen, kannst vergessen, es wird nicht besser.
Da kommen dann Katzenfilmchen.
Da kommen nämlich Katzenfilmchen. Ich erzähle das die Geschichte von dem Rennen damals DTM nicht nochmal. Das kann man zur Not nachhören. Das sind ja erst 38 E-Pods, das findet man schnell, in welcher Folge das war.
Aber da, das Ding ist halt, das wirst du immer haben. Gerade je größer der Sender halt, ist, ARD hat dann, stirbt ein Bundeskanzler oder so, ein Altkanzler, und dann hast du halt solche Dinger.
Ja, das,
da gibt es halt höhere Gewalten.
Fernsehen, ja.
Ja, das ist halt linear, aber wenn du parallel Streaming anbietest, wie ist ja die DTM, ich weiß gar nicht, zeigen die das bei allen Sessions oder nur beim Rennen, den Livestream? Bitte? ARD?
Die haben, glaube ich, das Quali gehabt immer von der DTM und das Rennen. Und der Livestream, naja, weil es halt im TV war, ne?
Ja, aber ich meine, die haben das zusätzlich auch gestreamt immer, also ich habe es auch am PC öfter mal geguckt. Und das ist halt dann das Coole, wenn du abbrechen musst, weil irgendwie wirklich höhere Gewalten am Wirken sind, dann sagst du, okay, Leute, wir müssen jetzt leider vom Sender gehen, aber ihr könnt da weitergucken, weil es da sowieso läuft. Und so da dann auch mit Open End. Also das ist doch so die beste Lösung. Du hast zwar die riesen Reichweiten vom Fernsehen, aber hast trotzdem, versorgst die Fans halt wirklich mit allem, was du liefern kannst. Das kostet ja nichts.
Tja, so meintest du das. Ja, das läuft alles Sportschau-Livestream. Und parallel dazu auch noch auf YouTube, auf dem DTM-Serien-Livestream-Kanal, was es ja auch bei der Formel E gibt, allerdings mit Geoblock für Deutschland.
Leider.
So viel zum Fernsehen.
So, schau, jetzt haben wir über die ganzen Drumherum-Themen gesprochen. Da hätte ich noch eins. Hat irgendjemand was von irgendwelchen Drohnen gesehen? Das habe ich nämlich auch gar nicht mitbekommen, weil ich es wieder vergessen hatte.
Ja, da kann Tobi vielleicht noch was zu sagen.
Ja, erzähl doch
mal. Abschließend ein Wort zum TV-Thema. Einer von den beiden Sachen, die ich eigentlich am Ende erwähnen wollte.
Oh.
Wir werden morgen oder übermorgen einen Artikel dazu bringen. Es gibt nämlich jetzt eine offizielle Aussage von der ARD.
Oh.
Jetzt will ich aber die Spannung natürlich hochhalten und sage noch nicht, wie die ist.
Jetzt bin ich aber enttäuscht.
Ich erzähle noch kurz was von den Drohnen. Es gab nämlich dieses Great Drone Drag Race. Vielleicht sind da auch Drohnen gegeneinander angetreten, in erster Linie aber Drohne gegen Formel E-Auto. Naja, die wollten einfach mal gucken, wie schnell so eine Drohne von der Linie und so ein Formel E-Auto von der Linie wegkommt.
Ah ja.
Phil, rate mal, wer zuerst weg war.
Das Auto.
Ich
weiß nicht, wie groß die Drohne ist. Ich kann das nicht einschätzen.
Ja, das war halt schon so ein, wie Steffen gesagt hat, so ein Autodach eigentlich. Und die war aber sowas von flott weg. Dann sind die so eine Runde geflogen, so einmal Dreckrace nach vorne, dann um eine Kurve und zurück. Und das Rennen endete wie folgt. Drohne kommt einen halben Meter nach unten und stürzt ab. Und verunfallt auf dem Asphalt von New York und, naja, Rennen war gelaufen, Formel E-Auto hat das Rennen gewonnen. Ja. Also das war Tobi, echt...
Deine Einschätzung, lohnen sich, sind Drohnenrennen im Formel E-Programm die Zukunft?
Nein!
Boah, endlich mal eine klare Aussage, das gefällt mir.
Also, kann man machen, ist bestimmt witzig für die Fans und gucken, aber dann halt vor dem Rennen und nicht nach dem Rennen, weil da bleibt doch keiner mehr. Und naja, wer macht denn das dann weg? Eigentlich.
Genau, wer macht hinterher die Drohnen weg?
Wenn die da so kleben.
Wow, okay, das war also nicht so richtig toll. Höre ich jetzt da.
Das war nicht so richtig toll.
Aber, ich habe mich ja mal so ein bisschen mit Drohnenrennen beschäftigt und es gibt ja da die Drone Racing League, was ziemlich geil vermarktet wird in den USA. Man kann das schon gut machen, braucht aber schon irgendwie viele Leinwände und so, um das wirklich rüberzubringen. Weil meistens ist es ja so, dass die First-Person-View, also die haben praktisch ein Signal, was sie filmen, die Drohnen, senden das auf die Brille des Piloten. der das dann quasi in aus der Ich-Perspektive steuert. Und dieses Signal wird eben oder kann auch auf Bildschirme übertragen werden. Also sowas bräuchte man schon, um das ein bisschen anschaulicher zu machen. Hat aber die Nachteile, dass die Übertragungsraten so schwierig sind oder so, dass technisch halt schwierig zu lösen ist, dass dieses Signal, was ankommt, extrem schlechte Bildqualität hat und die Drohnen meistens dann noch eine HD-Kamera an Bord haben und das nachher im Nachhinein erst zusammengefügt wird quasi, dass man dann ein fernsehreifes Signal hat. Das sind so Probleme, die müsste man auf jeden Fall erstmal lösen und man sieht die Dinge halt auch extrem schwierig, so gerade im Tageslicht. Also es gab mal in Dubai das bisher größte Drohnenrennen, ich glaube letztes Jahr war das. Das war halt komplett in der Nacht und die Dinger leuchten dann halt in Neonfarben. Dann sieht man die ganz gut, die Hindernisse leuchten und dann stelle ich mir sowas schon ganz cool vor und passt auch irgendwie zur Formel E. Aber man müsste dann auch erstmal natürlich irgendwie ein Dämmerrennen oder Nachtrennen haben, wo ich erstmal jetzt nicht mitrechne.
Die Brillen erinnern mich immer an diesen, den von Star Trek. wie heißt er denn?
Data, oder?
LaForge. Georgie LaForge. Genau so sieht diese Brille aus bei den Drohnenrennen immer.
Ja, die Leute sehen auch so aus. So ein bisschen gelbliche Haut und so. weil die nicht rauskommen aus ihren Raumschiffen. Ja. Quasi die Computer-Nerds von heute, die fliegen Drohnen mit Brillen.
Drohnen. Kann man machen, war ganz nett, aber muss jetzt nicht wirklich bei jedem Rennen ins Rahmenprogramm.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, wie Timo schon sagte, DRL, Drone Racing League, ist auf jeden Fall interessanter als das, was du, Tobi, gerade da beschrieben hast. Das hat jetzt auf mich nicht so super spannend gewirkt.
Mit Auto, Dach und wer wischt das dann weg?
Genau. Also es hat schon seinen Charme, aber muss man vielleicht nicht jede Woche machen. Na gut, okay. Dann lass uns doch mal schauen.
Motorsport.
Gehen wir mal zum Motorsport und schauen wir doch mal, wie die Quali am Samstag so gelaufen ist, oder?
Die große Lynn-Show.
War Hammer, ne?
Ja, erzähl doch mal.
Jetzt ufere aus. Medium.
Mir verschwimmt das immer alles, wenn es so viele Sessions gibt. Aber was ich noch mit Sicherheit sagen kann, Lynn war einfach großartig und hat in seinem ersten Formel-E-Qualifying überhaupt direkt die Pole geholt. Eine Wahnsinnsrunde dahin gebrettert, irgendwie eine 1-3-2, also zu dem Zeitpunkt wirklich eine absolute Top-Zeit. Daniel Abt Zweiter geworden, was auch eine ziemlich starke Leistung war, weil wir haben gesehen, der Abt-Scheffler ist nicht wirklich gut zurechtgekommen auf der Strecke und Daniel hat ja auch an beiden Tagen Lucas Di Grassi ausqualifiziert, outqualified him.
Entqualifiziert.
Er hat ihn geschlagen im Qualifying, was eine echt starke Leistung war, finde ich. Gerade wo es jetzt so Richtung Saisonende geht und Audi übernimmt, wer fährt in nächster Saison an Di Grassis Seite, war das schon eine Visitenkarte von Abt, die er da abgeliefert hat. Wenngleich er natürlich irgendwie immer wieder dieses Pech hat im Rennen, da kommen wir nachher noch zu. Aber auf jeden Fall, die Pace war da. Abt hat einen wirklich guten Job gemacht das Wochenende. Und ja. Sonst die Überraschung des Qualifyings am Samstag war neben Lynn Jerome D'Ambrosio und die beiden Dragon. Duval ist zwar nicht so weit vorn gelandet, weil er einen kleinen Fehler drin hatte. Aber die sind so wie Phönix aus der Asche. Die waren ja wirklich jetzt die Saison nirgendwo und waren plötzlich hier mit D'Ambrosio in der Super Bowl. Der hat es dann ein bisschen übertrieben, aber Chapeau.
Es ist bei Dragon aber auch immer so, dass die während der Europasaison im Nirgendwo sind. Also die kommen aus dem Nirvana, wenn es dann nach Amerika geht wieder. Aber das war schon letztes Jahr so, dass Dragon wirklich, ich glaube, gar keinen einzigen Punkt gemacht hat, während die Formel E in Europa war. Ich schaue das mal eben nach.
Dragon. Ich erinnere mich nur Berlin.
Berlin 0, Paris 0.
Berlin 1 hat D'Ambrosio gewonnen. In London waren sie stark, glaube ich, ne?
Na, 4 Punkte im ersten Rennen und 27 dann im zweiten Rennen. Ja, Dragon war auch letztes Jahr Vierter.
Davor das Jahr Zweiter übrigens.
Davor das Jahr Zweiter.
Ist man ja.
Und jetzt dümpeln die da in dem Kampf um den vorletzten Platz herum. Also die haben auch immer noch die Chance auf Platz 6, aber die goldene Ananas, die gehört vielleicht Dragon Racing, vielleicht aber auch irgendwem anderen. Da gibt's auch in den nächsten Tagen noch einen Artikel zu. Es gibt momentan nämlich 3 Teams, die alle mit 30 Punkten auf einem Stand sind.
Na, guck mal an.
Ansonsten, wie gesagt, im Training auch Virgin extrem stark wieder, wie in den letzten Rennen auch schon. Nur da konnten sie es im Rennen nicht so ummünzen wie jetzt. Bird nur Vierter geworden, im ersten Qualifying, aber trotzdem halt wirklich gut, solide. Wären auch absolut souverän, eigentlich an beiden Tagen. Aber der Star des Tages auf jeden Fall Alex Lynn.
Ja, das
der da das Kunststück wiederholt hat von Jean-Éric Vergne, Punta del Este am, ich glaube, 19.12. oder 14.12.2014.
Ich glaube, 19. ringt irgendwas bei mir. Warte.
Ja, ich schau mal. Könnte aber auch Saison 2. Also es gab am 19.12. ein
13.12. war es.
13. 2014. Da hat er ja seinen Cockpit bei Toro Rosso verloren, ist dann frustriert in die Formel E gekommen, wo er bis heute rumdümpelt, oder das klingt zu böse, wo er sich verdient macht. und hat da auf Anhieb die Pole Position geholt in Punta del Este. Damals allerdings war natürlich dieser Abstand noch nicht so groß von der Erfahrung. Also da, das war das dritte Rennen überhaupt und die Fahrer waren jetzt alle, die hatten zwei Rennen in Peking und Putrajaya hinter sich, waren jetzt alle noch nicht so erfahren wie jetzt, weiß ich, ein Heidfeld oder ein Degrassi oder so, die jedes einzelne Rennen bestritten haben. Und da als Alex Lynn hier ins Cockpit zu steigen und direkt die Pole zu holen, also krass.
Das ist schon beachtlich. Und wenn du dann schaust, dass der Teamkollege nach 32 Rennen und irgendwie 1000 Runden quasi Vorsprung dann nur Platz 4 schafft auf demselben selben Material, das ist halt noch, also das ist schon eine richtig krasse Leistung, muss man schon sagen.
Tatsächlich, 1071 Runden ist Bird bisher gefahren.
Ja, das wusste ich auswendig. Nicht. Ich bin da super mit.
Jetzt schätze mal, wie viele Kilometer das waren.
Ich schätze, wenn ich jetzt kurz drüber nachdenke, 2301 ungefähr, ein bisschen mehr vielleicht.
Ja, kommt ungefähr hin.
Kann sein, dass wir die gleiche Quelle haben. Mein Gehirn. Okay, ja, interessant. Also das ist auf jeden Fall, das darf man natürlich nicht unerwähnt lassen, der junge Mann hat da richtig was rausgeholt. Kann man gar nicht oft genug betonen.
Ja, kommen wir zum Rennen, oder?
Rennen war ja auch noch.
Warte, Rennen war auch noch.
Ich muss hier weiterklicken, ich bin zu langsam. Rennen, was war speziell am Rennen? Sie haben es ja bei den Doubleheadern, machen Sie es ja gerne so, dass das eine Rennen etwas länger ist als das andere. Diesmal war dann das Sonntagsrennen tatsächlich gleich, was waren es? 6 Runden länger als das Samstagsrennen.
Ja. Also 43 zu 49.
Schon tatsächlich so strategisch und energiehaushaltsmäßig eine andere Schublade, glaube ich. Ne? Und dann kommt noch hinzu. Ja,
mit anderen Worten, Samstag war Vollstoff.
Ja, obwohl sie ja dann trotzdem nach meinem Empfinden in den Samstagsrennen schon immer eher vorsichtig fahren, so nach dem Motto, ja, wir brauchen die Autos noch. Das finde ich, sieht man schon. Also da war durchaus Gerangel und ja, Bumsfalderer, sag ich mal, so ein paar Kurven. Aber prinzipiell hatte ich das Gefühl, am Sonntag haben die nochmal eine Schippe draufgelegt, hier beim Autoscooterfahren. Aber da kommen wir ja dann später nochmal zu. Gehen wir mal ins Rennen. Ganz wichtige Information vorweg, Fanboost.
Boah, komm mir nicht damit. Ich kann es echt nicht mehr hören.
Ich wollte es dir nur sagen. Hat auch, ich glaube, am Samstag keiner gezogen und am Sonntag hat der Degrassi ihn gezogen und nichts damit bewirken können. Also eher so fürs Rektum kann man außen vor lassen. Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber erwähnt haben, ne? Gut.
Ja, und du wolltest einen jugendfreien Podcast.
Ja, ich habe extra den Fachbegriff verwendet, statt hier Straßensprache, Gosse, ne? So.
An der Stelle vielleicht mal ein kurzes Dankeschön an Willi, der ja auch im Chat ist. Willi aus Wien von der österreichischen Facebook-Seite. Der hat mir nämlich so ein paar Hinweise zugespielt. Das kann ich vielleicht in diesem Zusammenhang sagen, aber werde es dann nicht schreiben im Artikel. Ich werde auf jeden Fall zum Fanboost mal was machen die nächsten Tage noch. Hashtag Manipulation.
Das hat ja keiner erwartet jetzt.
Na, wird aber nicht so groß, jetzt so eine große, krasse Analyse oder sowas, wie es Jack von Formel Ison letztes Jahr gemacht hat. Nee, aber einfach mal so ein kleiner Hinweis. Nee, das ist zu zeitaufwendig.
Ach so, naja, gut. Was ja auffällig ist, die Pole Position ist ja eigentlich, jetzt muss ich wieder sachlich bleiben, der benachteiligte Startplatz gewesen, ne? Wenn wir nämlich jetzt nach dieser Gerade auf eine enge, super enge Rechtskurve, eine Spitzkehre quasi zu fahren und dann ist die Pole Position auf der Außenbahn, ist schon
der Weg so kurz.
Und der Weg so kurz ist nicht clever, das so zu machen. Hat sich auch Abt gedacht und hatte gar keinen Stress damit, dass der Lynn auf P1 stand, denn gleich in der ersten Kurve hat er dann sowieso weggeschnupft. So fing es schon an.
Was es noch viel deutlicher macht, nicht nur Abt, also der zweite ist am ersten vorbeigegangen, sondern auch der vierte am dritten und der sechste am fünften.
Na, schau mal her, wenn das mal nicht ein deutliches Zeichen dafür ist, dass das nicht clever war. Wer hat sich das denn ausgedacht? Ich weiß es nicht.
Kann man natürlich bedenken, aber oftmals zeigt es sich dann erst im ersten Rennen. Mein Kritikpunkt wäre so ein bisschen, dass man es halt nicht getauscht hat nach dem Tag, weil auch viele Fahrer sich beschwert haben. Dann lass uns doch im zweiten Rennen am Sonntag dann das umgekehrt machen, dass die guten Startplätze quasi dann auch belohnt werden. Hat die Formel E aber nicht so schnell reagiert, ihre Klebestreifen dafür die Startposition umgeklebt. Deswegen war es wieder so. Und Rosenqvist hat nach dem Qualifying dann sich einen Keks gefreut, dass er Zweiter geworden ist.
Ja, kluger Junge. Der hat ja auch im Startgerangel gleich in der ersten, zweiten Kurve von 17 auf 12, glaube ich, irgendwie 5 Plätze gut gemacht. Denn da hat doch einiges an Bewegung stattgefunden, vor allem eben dann so beim Einfahren in die Spitzkehre. Hat mich hier erinnert gefühlt an dieses, kennt ihr dieses, was, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so ein Ding, das man sich auf den Tisch stellt, da sind aufgehängt so lauter kleine Kugeln und du stößt da die äußerste an und dann wie so ein Perpetuum-Dingsbums bewegen sich dann immer die äußeren Kugeln und so klack, 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 klack. So war das ein bisschen auch beim Einfahren in die Spitzkehre, da haben vorne Autos gebremst und haben hinten irgendwann auch Autos gebremst, dann haben die hinteren die mittleren angestoßen, die mittleren dann die vorderen und so haben die sich dann durch diese Kurve bewegt. War schon ein bisschen wie beim Autoscooter, fand ich. Also da war schon überraschend wenig Weitsicht irgendwie in der ersten Kurve, für meinen Geschmack.
Ging schon ordentlich zur Sache, auch am zweiten Rennen. Dann die erste Runde war wirklich Autoscooter.
Ja, was ist denn also das da ging los? Gar nicht. Da habe ich wirklich, das sah wirklich aus wie hier E-Race.
Irgendwie auch zu zweit nehmen die, ja, genau. Zu zweit durch die Schikanen nebeneinander und so. Kann ja nicht gut gehen.
Nee, das konnte nicht gut gehen. Aber gut, das gehört irgendwie dazu. Sind dann schon auch so ein paar wilde Kollegen mit dabei, ne? Der Einzige, der so richtig verloren hat gleich am Anfang, war Prost. Jetzt weiß ich aber gar nicht genau, was den so zurückgeworfen hat. Wisst ihr jetzt ad hoc auch nicht, ne?
War der nicht im Quali einfach nur weit hin?
Naja, der ist ja irgendwie von neu gestartet und dann ist er irgendwie ganz ans Ende des Feldes zurückgegurkt und ich kann mich gerade nicht erinnern, was...
Sonntag war schlecht im Quali.
Ja.
Samstag war eigentlich, ja, als Neunter ging. Ich habe es aber auch nicht gesehen, woran es genau lag.
Kollision mit Sarrazin steht im Chat. Im Chat. Ja, kann ich mir bei dem Chaos da sehr gut vorstellen, dass der mit irgendwem kollidiert ist und dann irgendwie mal richtig kurz nicht losgekommen ist. Ja, ja.
Ach, na ja, gut.
Sehr viel Lackaustausch, sehr viel Carbon-Konfetti.
Ja, interessanterweise, nachdem die ganze hier Bambule dann vorbei war, hat man irgendwie Runde 3, 4, 5, 6 die Autos nur so an der Perlenkette aufgereiht hintereinander herfahren sehen. Da ist jetzt nicht so richtig viel passiert. Ich glaube, Daniel Abt hat vorne ein bisschen Land gewonnen und ansonsten ist jetzt da nicht so richtig viel gewesen, ne? Bis irgendwie Runde 6.
Startphase halt, ne? Bis dann irgendwann,
da ist doch
was passiert ist.
Da ist was passiert, nämlich als, glaube ich, Piquet in der Spitzkehre langsam war und D'Ambrosio dem reingefahren ist und die Grassi ist vorbeigefahren. Irgendwie sowas in der Art ist nämlich gewesen. Das aber auch tatsächlich nur aus Blödheit von einem und nicht, weil andere irgendwie besonders toll unterwegs gewesen wären. Allerdings hat es doch auch ganz klassische Überholversuche gegeben, finde ich, ne? Also mal außen, mal innen. Irgendwie diese Spitzkehren ließen sich dafür schon ganz gut nutzen. Ansonsten hatte ich ja tatsächlich das Gefühl, so über den Kurs hinweg ist das schon alles ultra eng gewesen, ne?
Ja, aber Formel E typisch. Ich finde, es ging eigentlich so von den Überholmanövern her. Also es gab ja wirklich zahlreiche und es gab auch 2 bis 3 Stellen, wo man überholen konnte. Von daher für so einen Stadtkurs eigentlich okay.
Du meinst einen Hafenparkplatzkurs?
Ja.
Ich muss das jetzt, ich sag das ruhig so auch so ganz bewusst ein bisschen ketzerisch, weil irgendwie dann sie versucht haben im Fernsehfeed irgendwie dann so die Skyline einzufangen und dann ab und zu mal den Mützenzipfel von der Freiheitsstatue noch so einzufangen und jedes Mal sind die Kommentatoren dann auch gleich drauf eingesprungen, ja und hier super und die Kulisse und sowohl im englischsprachigen als auch im deutschen Kanal, sag ich mal, haben sie das immer wieder betont, wie toll die Kulisse ist und so weiter und so fort. Ich fand's halt immer so mittel. Da ist halt jetzt.
Ich fand's echt geil. Also
ja, ich weiß nicht.
Jetzt ganz persönlich meine Meinung. Ich fand natürlich schon der ganze Hintergrund sehr beeindruckend.
Dass ja, aber da kannst du auch in Frankfurt fahren. Da sieht's genauso aus.
Das ist aber halt dann Frankfurt.
Ja, aber das, wenn du das nicht weißt, dann könntest du
es. Aber was ich halt so charmant fand an diesem Kurs jetzt, war dieses Hafenfeeling. Mhm. Diese
Hamburger
Hallen wieder. Und diese ganzen Container, diese bunten, die da rumstanden.
Ja, das war
Red
schon
Hook, cool. Das hatte irgendwie schon echte Flair und dann dieser Hintergrund dazu. Ich fand die Strecke insgesamt ziemlich gut eigentlich, so vom Layout. Vorher war ich ein bisschen skeptisch, weil es halt auch sehr ähnlich war wie Hongkong. Aber ich fand sie wirklich gut. Auch diese Kurve 10, die schnellste Kurve des Kalenders.
Links.
Auf die Start-Ziel. Geil. Also, wo dann auch Freins gesagt hat, das ist eine Kurve, die kannst du manchmal Vollgas fahren, manchmal nicht. Und als er dann gecrashed ist, ist er halt mal Vollgas gefahren, wo es nicht ging. Also wirklich sehr anspruchsvoll. Und ich fand es einfach vom ganzen Setting her, fand ich es toll. Weil es auch dann im Shakedown so das Regnerische, das hat irgendwie gepasst. Das war, also ich fand es ein tolles Event.
Ja, schon.
Brooklyn, sind echt tolle Bilder entstanden da. Also wenn wir uns so die Bilder für die Artikel immer raussuchen, da gibt es dann eine Galerie. Und da kann man sich dann die Bilder aussuchen, die man haben möchte. Da sind echt wirklich, wirklich geile Bilder bei rausgekommen an diesem Wochenende. Weil einfach du, den Hintergrund hast, ne? Und im Hintergrund stehen dann halt Hochhäuser und die Freiheitsstatue und weiß der Kuckuck. Die Container am Hafen.
Ja, das ist doch super. Da haben wir einmal Flughafen und einmal Hafen, paar Mal Stadt. Mal sehen, was noch so kommt. Festwiese in München mit der Bavaria im Hintergrund. Das wird auch super. Kann man eigentlich
schon, keiner widersprechen.
Kann man auch schon gar nicht mehr hören irgendwie, ne? Aber lassen wir das doch mal auf uns zukommen. Ich wünsche mir ja sehr, dass es irgendwie städtischer wird als Theresienwiese. Aber das ist
ein übrigens, wo wir gerade bei München sind und
ja,
Berlin.
Ja.
Ein kurzes Wort vielleicht dazu. Wir haben, der Chris hat uns mal verlinkt auf ein Bild, auf einem Facebook-Post, die gesagt haben irgendwie, sie freuen sich auf nächstes Jahr, wenn halt dieses deutsche Rennen da ist. Ich weiß jetzt gerade den Termin aus dem Kopf nicht, hat der Berlin-E-Prix gepostet. Und dann habe ich mal meine Quellen angezapft und gefragt, was das so zu bedeuten hat. Und hat nichts zu bedeuten.
Na,
also es gibt noch keine Updates zu Berlin, wie da der Status ist.
Nur Enttäuschungen heute. Was ist denn jetzt da los? Hier irgendwie große News Richtung ARD. Ich sag's euch aber nicht. Und hier Berlin, oh Berlin. Und dann, ja, bedeutet gar nichts. Das ist ja, ich bin jetzt gerade fast schon traurig auch ein bisschen.
Ich kann noch was sagen, noch was anteasern.
Ja?
Die andere, die zweite Sache, was ich vorhin erfahren habe. Porsche hat sich gestern entschieden.
Aus der Elektromobilität auszusteigen. Wir machen Diesel, das ist
so.
Die Zukunft.
Und wie das heute so gang und gäbe ist, ich weiß aber nicht wie.
Ja, wie du weißt.
Also nicht, Porsche hat gestern entschieden, wie sie weitermachen im Motorsport. Bezüglich WEC, bezüglich Formel 1 und Formel E. Es ist aber leider Gottes noch nichts durchgedrungen, durchgesickert, wie die Entscheidung war. Es gibt die nächsten Tage eine Pressemitteilung, wahrscheinlich nächste Woche, was so meine Quellen mir berichtet haben. Und da werdet ihr es dann erfahren oder auch dann werden wir es wahrscheinlich erst erfahren.
Bin ich mal gespannt.
Ich auch.
Ob VW das finanzieren möchte mit Audi gegen Porsche in der Formel E.
Ja, aber wenn Porsche da gut mitarbeitet und dann irgendwie oder gut mitfährt in der Meisterschaft und dann den Mission E irgendwann mal auf die Straße bringt und auch mehr in Richtung Elektro macht, ich meine, dann steigerst du damit natürlich auch die Absätze von den Autos, holst ein bisschen Geld aus diesem Budgettopf für E-Mobilität wieder rein. Also das Gute ist ja, dass Formel E nicht so teuer ist. Wenn du jetzt in der WEC zwei so Marken gegeneinander fahren lässt, dann ist das ja ein horrendes Budget mal zwei. Und Formel E ist halt noch bezahlbar gerade. Halbwegs.
Ja, im Verhältnis. Vielleicht kommt okay. Auch der Opel Ampera E irgendwann in die Formel E. Wer weiß es.
Das wäre doch mal geil.
Ja.
Safety Car. Wenn er denn mal kommen würde.
Na, das ist wahrscheinlicher, als dass man ihm im normalen Straßenverkehr begegnet.
Na eben.
Ja.
Querverweis
ja,
auf
ein kleiner Querverweis auf Clean
Electric. Ja, wenn ihr weitere Rants über Opel hören wollt, dann kommt zu uns. Ich habe mich auch in der letzten Folge nochmal sehr breit dazu geäußert, wie enttäuscht ich bin, ich glaube es war sogar die vorletzte, ich weiß es nicht mehr, wie enttäuscht Beide. Ich bin, dass aus diesem wirklich geilen Mission E wahrscheinlich einfach ein total öder Panamera-Verschnitt werden wird, aber kann man sich dann in einem anderen Cast anhören.
Hast du so gehört? Naja, wir schweifen ab.
Ja, wir sind so abgeschwiffen, dass ich gar nicht mehr weiß, wo wir abgebogen sind.
kurz vorm Führungswechsel, glaube ich, oder?
Der Führungswechsel, wann war denn der? Der ich war mir doch
die Szene nochmal angeguckt mit Prost und Sarrazin. Hat er gut einen mitgekriegt.
Schon, ne?
Naja.
Da hat Prost einen von, ja, ist auch egal. Ja, passt schon. Egal. Und dann sind wir irgendwie in Runde 16 und da schnappt dann der Bird sich den Abt. So war es doch.
So war es.
So war es doch.
Ähnlich. Ganz klassisch in die Spitzkehre beim Anfahren und der Abt hat nicht aufgepasst und der Bird spitzelt sich rechts daneben, also Innenseite, und sticht da so rein. Abt weicht fein aus, also richtig nicht so wernhaft, sondern wie ein Rennfahrer. Und dann ist da sein Platz natürlich los gewesen.
Aber es war knapp. Also Abt hat schon zweimal in die Richtung gezogen, hat aber festgestellt, scheiße, geht nicht mehr.
Ja, ja,
hat es nochmal versucht, scheiße, geht wirklich nicht mehr. Ja. Und dann ist Bird innen vorbeigegangen. Also der hat wirklich einfach nicht mit gerechnet. Bird hat das halt super gut gemacht.
Erstaunlicherweise. Ist schon interessant, dass man tatsächlich einen nicht ganz unerfahrenen Rennfahrer an so einer Stelle noch überraschen kann. Das musst du erstmal hinkriegen. Keine Ahnung, womit er beschäftigt gewesen ist. Kann ja sein, dass er zu viel irgendwie Knöpfe am Lenkrad zu bedienen hatte in dem Moment oder sowas. Weiß man ja nicht.
Geblockt hat.
Ansonsten, genau, vielleicht hat er gerade ein Video gemacht für YouTube. Ist ja immer ganz unterhaltsam. Jedenfalls erstaunlich, dass es so einfach war, sage ich mal. Gut, er hat ihn sich, glaube ich, über ein paar Runden hinweg zurechtgelegt, aber
ja,
dann hat er ihn halt tatsächlich einfach ganz klassisch ausgeknipst.
Und der Virgin war halt einfach auch eine Liga drüber dieses Wochenende.
Ja, das stimmt. Außer dem Virgin.
Also irgendwann hätte er eine gekriegt.
Außer dem Virgin von Lynn, der ja so geglänzt hat im Vorhinein, der ist nämlich dann in derselben Runde dem Heidfeld zum Opfer gefallen. Und dann war nämlich der Heidi auf 3 und nicht mehr der Lynn. Und
in der Runde danach dem Wern zum Opfer.
Genau, da wurde er nämlich immer weiter durchgereicht. Und dann hieß es, man hat irgendwie, also man hat gesehen, er hat sehr wenig Strom im Akku. Oder wie die Moderatoren auf D-Max zu sagen pflegen, er hatte sehr geringe Akkuleistung. Weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Ich meine, die Menge Strom, die da rauskommt, ist ja was anderes als die Menge Strom, die verfügbar ist. Also ich sag mal, er hatte nicht mehr viel Strom oder viel Energie zur Verfügung. Und zwar deutlich weniger als die anderen. Und da habe ich dann erst gedacht, okay, der Jungspund, der weiß es halt nicht besser. Der ist jetzt hier einfach nicht sehr energieeffizient gefahren. Aber er hat ja hinterher im Interview was gesagt von Probleme mit der Rekuperation und die Batterie ist zu heiß geworden und dann hat das alles nicht mehr richtig funktioniert. Vielleicht war es gar nicht seine eigene Schuld, sag ich mal.
Who knows? Allerdings, na gut, er hat schon ein paar Testtage hinter sich, ist mehrere hundert Runden im Simulator gefahren, bin ich mir ganz sicher. Es war aber trotzdem sein erster Renneinsatz. Mhm. Also vielleicht war es auch ein Zusammenspiel aus beidem.
Ja,
vielleicht war es ein bisschen, dass das BMS da nicht mitgespielt hat und die Reku nicht so mitgemacht hat, wie sie sollte.
Die Reku. Ich hab dann immer so das Tier vor mir.
Ja. Auf die Idee bin ich aber jetzt tatsächlich auch in diesem Moment erst gekommen. Das habe ich damit noch nie verbunden.
Die Reku. Ja. Und halt einfach, weil er wenig Erfahrung mit der Reku hatte. Ja.
Reku ist ja doppelt gemoppelt, ne? Re ist ja schon weiblich, oder?
Mhm. Ja, das männliche Re ist ja der Hirsch, oder?
Oh, jetzt begeben wir uns aber auf ganz dünnes Eis.
Gehen wir doch weiter im Text.
Wie Bambi.
Wir können einfach beim Thema bleiben. Wir waren auch gerade bei Formel-E-Themen. Jetzt sind wir irgendwie im Wald gelandet. Was ist denn da jetzt passiert?
Oh, jetzt die Überleitung zu Bird, oder?
Oh, du hast doch einen Vogel.
Naja, super. Nee, eigentlich nicht. Ja, Bird setzt sich von Abt ab. Wern kassiert Lynn. Alle kassieren Lynn. Da hat er sich wieder Abt gesetzt. Das war aber Abt zu sehen. Und genau. Also was man jedenfalls sehen konnte, ist, dass da war dann ja auch noch diese Boxenfunk-Diskussion mit dem Abt, der ja seinen Platz natürlich nicht so gerne hergeben wollte, aber sich dann dem Boxenfunk oder den Anweisungen geschlagen geben musste zum Energiesparen und damit ja letzten Endes auch seinen Platz verspielt hat am Ende. Ne? Da muss man dann sich auch mal fragen, ob das in dem Moment so clever war oder ob man vielleicht den Platz doch hätte zu verteidigen versuchen sollen. Kann man sich natürlich drüber streiten. Ich glaube, in diesem Fall gibt es zwei Meinungen, meine und die falsche. Man hätte da mehr draus machen können.
Tja.
Ja, dann brauchen wir da ja nichts mehr zu sagen. Bird hat das Ding nach Hause gefahren und gut.
Ja, Bird hat das Ding nach Hause gefahren, obwohl seine Fahrweise, also Kampflinie, Angriffe und so weiter, ihn deutlich Strom gekostet haben. Er hatte dann in Runde 20, als es dann Richtung Autowechsel gegangen ist, hatte er 8% und die anderen hatten 5% mehr Akkuleistung, Zitat Ende. Und trotzdem hat er das Ding nach Hause geschaukelt. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, hätte man dem Abt die Möglichkeit gegeben, seinen Platz zu verteidigen, naja, ich meine, am Ende hat er es trotzdem nicht geschafft. Aber er hätte halt vielleicht die Eins trotzdem halten können bis nach dem Autowechsel. Ja, ich sehe schon, keiner widerspricht. Ja,
ich könnte jetzt die falsche Meinung noch sagen, aber.
Davon würde ich abraten. So, geil fand ich ja, wie dann Bird tatsächlich mit dem allerletzten Prozent Akku irgendwie zum Autowechsel gerollt ist. Runde 22, glaube ich, ne? Und Abdi, Grassi, Heidfeld, Gasly, Frins, Freins sind dann eine Runde länger gefahren.
Lass mal schneller machen.
Ja, wir müssen schneller machen. Wir sind schon eine
Lass mal zum eigentlichen Highlight des Rennens kommen.
Ja?
Als wir nämlich im Fernsehen erwähnt wurden.
Da weiß ich sogar noch genau, wann das war. Da war ich gerade damit beschäftigt, zu verdauen, dass der Olli nämlich irgendwie gesagt hat, hier die Grassi auf Platz 6 im Mahindra-Sandwich, da habe ich dann auch gleich Hunger bekommen. Und dann sagt er, Runde 30 in der Übertragung am Samstag, alles, was ihr irgendwie wissen wollt, wenn ihr euch informieren wollt, so rund um die Formel E, dann geht ihr auf e-formel.de, da steht das alles, da könnt ihr euch informieren. Und dann hat er gesagt wortwörtlich, ja, ansonsten halt D-Max und Eurosport. Das fand ich schon geil. Also geht dahin, ja. Und wenn euch sonst nichts mehr einfällt oder ihr noch Zeit habt, dann könnt ihr auch Fernsehen gucken.
Das habe ich auch ein bisschen gefeiert.
Das war schon cool.
Das war schon geil.
danke Olli nochmal. Ja, und was ist noch passiert?
Ich weiß nicht, danach war
nichts mehr.
Danach war alles Einhörner und Riesen und weiß ich nicht, alles bunt. Naja, nee, dann, ich meine, dann ging es ja erst.
Noch.
Ja, aber es ging ja auch zwischendurch dann noch hart zur Sache, ne? Ich meine, die Grassi und Rosenquist haben sich's fett gegeben. Da Runde 33, 34, da ging es ja schon richtig rund. Und da kam es ja dann zum Dreher von Rosenquist.
Oh ja.
Den ja die Grassi quasi, die Grassi durch sein konstantes Pushen irgendwie in diesen Fehler geritten hat. Wo es dann die Frage ist, ja, keine Ahnung, lag es jetzt an Rekubremse, wäre so das echte Bremse, die dann kalt war und es ist dadurch zum Dreher gekommen oder hat er die Nerven verloren? Man weiß es nicht so richtig. Jedenfalls hat er das Auto verloren und die Grassi geht vorbei und Heidfeld geht gleich mit vorbei und der hat dann der Rosenquist natürlich gleich schwarz-orange bekommen, weil hinten sein Flügel abgeknickt war und durfte nicht weiterfahren und hat dann relativ viel Zeit an der Box verloren.
Da war der Drops hier lutscht.
Ja, da kam dann nicht mehr viel. Also jetzt auch nicht so der Tag für Mahindra in dem Moment, weil ja paar Runden später Heidfeld liegen bleibt mit gebrochener Aufhängung hinten. Nachdem er, was war
ganz
da?
Ganz komische Szene.
Ganz komisch, da ist er irgendwie über die Randsteine gefahren und dann ist hinten ist ihm das Rad weggebrochen und dann ist da noch so eine, was aussah wie eine Radmutter, links aus dem Bild gerollt.
Deine Mutter.
Und das habe ich aber jetzt auch nicht so genau verstanden, was tatsächlich passiert ist. Deine Radmutter. Ja, und dann gab es halt Gelb und dann gab es Safety Car und das war halt wirklich sehr kurz vor Schluss. Das war irgendwie Runde 38, 39, 40, 41, war dann Safety Car, alle wieder schön beieinander. Und dann hat das Moderatorenteam bei D-Max sich gedacht, jetzt wird's richtig geil, die haben noch 20% Akkuleistung, Zitat Ende, und nur noch 2 Runden zu fahren, jetzt können die hier richtig fett alle Messer auspacken und losmetzeln. Jetzt wird gemetzelt, hat da Seifert, glaube ich, gesagt. Da musste ich noch lachen, weil ich mir gedacht habe, mal gucken, wie viel die jetzt hier 2 Runden lang metzeln können. Normalerweise ist es nämlich Restart und es passiert, ja, gar nichts. Und ungefähr so war es auch. Alles irgendwie entspannt vonstatten gegangen, alle schön rausgefahren, bis in die letzte Runde und jetzt kommt der Tobi mit dem tragischen Helden.
Oh, Daniel Abt.
Wie kann man so viel Pech haben, oder? In der allerletzten Runde geht ihm die Kiste aus.
Wie in Paris.
Ja.
Also Paris waren es 3 Kurven vor Schluss, hier vielleicht 7. Haarnadel verbremst sich ein bisschen, wir denken alle so, ups, Salah Daniel!
Ja.
Das war die Chance auf das Podium.
Ja.
Und dann stellt sich aber raus, nee, es war nicht unbedingt ein Fahrfehler, sondern naja, einfach die Rekuperation seiner Bremse hat den Geist aufgegeben. Als Folge eines BMS-Fehlers, Batterie-Management-System. Und Sarazar geht als erster vorbei, die Grassi fährt ihm noch in die Seite und dann bleibt Abt erstmal ohne Strom stehen. Und wo lag der vorher? Platz 3.
3.
Oder? Ja. Und ja, wurde am Podium Ende als 14. wäre Podium, ey Gott, ey, als 14. gewertet geworden gewesen. Aber naja, er hat noch nicht mal die Ziellinie erreicht. Oh, das ist echt bitter. Das ist wirklich, wirklich bitter.
Sehr.
Kleine Videoempfehlung noch. Aktuelle Kurzmeldung auf der Seite. Da haben wir verlinkt den New York Vlog von Daniel. Mhm. Hinter den Kulissen, was da abgeht. Ja, das war sehr, sehr emotional und hautnah dabei.
Na, das muss ich.
Aber erst nach dem Podcast angucken.
Muss ich im Nachgang auch gucken, weil jetzt kann ich ja nicht. Wir müssen ja andere Sachen jetzt. Ja.
Jetzt musst du arbeiten.
Ja.
So, und wer war dann auf dem Podium?
Wer war dann auf dem Podium? Da war dann bei auf dem Podium bei Tachitas.
Ja, erstes Doppelpodium für Tachita. Bestes Teamergebnis soweit. Also echt gut. Also, dass Wern da landet, damit hatten wir gerechnet. Der war ja auch schnell unterwegs und der kann das und lag auch nicht so schlecht da wie Sarrazin. Der hat sich so still und heimlich wie so ein Eichhörnchen Stück für Stück den Wintervorrat angesammelt und ist dann auf Platz 3 gekommen.
Ja, ist nicht schlecht, sich von
sehr animalisch diese Folge heute, ne?
Platz 11 so da durchzuflügen.
Im Wald.
Ja, aber ich meine, das musst du erstmal schaffen, dich über das ganze Rennen hinweg, über 40 Runden, so von 11 auf 3 vorzuarbeiten und erst in dem Moment, wo das Podium stattfindet, merken die Leute, Alter, das ist ja der Sarrazin, was macht jetzt der da, wie ist der da hingekommen? Das ist schon auch beachtlich irgendwie. Das war schon alles sehr unscheinbar.
Besonders sein erster Stint war der Hammer. Der ist, glaube ich, ja von 11 gestartet und war bei den Boxenstops auf 4 oder 5. Ich glaube, 5 war der. Also der hat wirklich Gas gegeben in der ersten Rennhälfte. Mhm. Und dann eben noch Glück gehabt mit dem Abt-Ausfall.
Mit dem Linden-Ausfall, mit dem Heidfeld-Ausfall. Also es ist ja schon ein bisschen was.
Hat ihm schon in die Karte
gekommen. Ja. Es gab echt Knüppelsuppe in New York, ne?
Es gab Knüppelsuppe.
Lecker.
Aber Sarrazin, also das erste gute Rennen eigentlich die Saison, ne? Wenn ich mich nicht täusche.
Also Venturi hatte ja gar keine Chance gehabt. Und Tachita jetzt beim zweiten Rennen aufs Podium. Nicht übel, Herr Sarrazin, nicht übel.
Nicht übel.
Gab ja generell sehr, sehr viele, vor allem Antriebswellenbrüche. Einfach, weil die immer über die Curbs geräubert sind. Und da mussten die Mechaniker wirklich sehr, sehr viel reparieren in der Nacht vor dem Sonntagsrennen, weil einfach, die Frontflügel massenweise demoliert, habe ich vorhin schon gesagt, Carbon-Konfetti und die Antriebswellen sind reihenweise um die Ohren geflogen. Ja, aber gewonnen hat dann der The One and Only Samuel Bird.
Und wie souverän, mit was für einem Vorsprung? Ich glaube, 11,6 Sekunden waren es am Ende. Oder war das
Sonntag. Das war am Sonntag. Jetzt nimmst du ja
Samstag
schon.
Samstag war nicht so ganz.
Hätte schon wieder so ein Highlight vorweg hier, Timo, ne? Also verklickt.
Ja, wir müssen jetzt aber auch mal zusehen hier. Ist halb neun durch.
Und Sonntag hat auch der Bird gewonnen. Tschüss. Bis nächste Woche.
Arrivederci. Tschüss. Jetzt umschalten zu unsere Freunde im Wald.
Genau, klingt komisch, ist aber so. Abschalten. Abschalten. Ja, also ein bisschen mehr ausholen müssen wir schon. Also ich sag mal, wir leiten jetzt mal offiziell über zum Sonntag, ja?
Halleluja.
Jetzt machen wir mal die ganzen Kleinigkeiten, machen wir jetzt mal gar nicht so. Ich meine, Quali-Gruppen und wer hatte welche Runde und so, das ist jetzt alles nicht so richtig interessant. Das eine sehr spannende Sache an der Superpole wollte ich noch erzählen, haben wir schon kurz erwähnt. Ich möchte aber nochmal darauf hinweisen, gleich zu Beginn der Runde vom Heidi ging der Eurosport-Player aus. Das wollte ich nur noch mal sagen. damit das klar ist, ne? Ich finde das wirklich, wirklich.
Als ich das noch nicht mitbekommen.
Ich finde das wirklich nicht gut, dass die sich da nicht kümmern. So, und jetzt weiter. Wie ist das denn eigentlich ausgegangen? Wer ist denn Super Bowl gefahren? Gasly, Rosenqvist, Wern, Bird, Heidfeld, ne?
Ja, da müssen Gasly, wir in der Gruppenphase Gasly kurz einhaken.
Ja, mach mal Gruppenphase.
Der ist in der Gruppenphase Erster geworden. Pierre Gasly in seinem zweiten Qualifying in der Formel E. Habe ich ja gesagt, der kann was. Der hat die GP2 gewonnen und zweites Qualifying direkt mit einer gloriösen 1 Minute 208 in die Superpole gekommen und zwei...
Streckenrekord, bling, bling.
Echt? Streckenrekord?
Ja, Streckenrekord. Ja.
Hört.
Die schnellste Runde, die am ganzen Wochenende in allen Sessions gefahren wurde.
Ach, tatsächlich. Ich dachte, bis dahin.
Der Pierre. Und das im Edams, der da eigentlich ja gar nicht so gut lief.
Nee, der Edams lief wirklich schlecht. Dann in die Superpole gekommen, da Vierter geworden vor Heidfeld. Also
ja, das war, da muss ich jetzt nochmal einhaken. Ich meine, Heidfeld hat da vorgelegt mit irgendwie 1-3 oder so und hat, also ich habe jetzt die Runde als nicht so schlecht eingeschätzt und das war dann schon ganz interessant, dass dann Gasly irgendwie auf die Strecke kommt, verbremst sich um stillstehendes Rad und hat eigentlich komplett versaute Runde und endet aber trotzdem vorm Heidi. Ich meine, Nick, was ist da los?
Vor allem Heidfeld danach im Interview, ja, ich war eigentlich ziemlich zufrieden mit meiner Runde, ist eigentlich super gelaufen.
Genau.
Wenn wir dann sagen, ey, der Gasly ist gerade hier einfach mal Kreise um die Strecke gefahren und ist trotzdem noch schneller gewesen.
Ja, das ist schon, naja, keine Ahnung. Das war schon komisch. Also, wir das
ja gut, er hat halt angefangen und wir haben es ja oft gesehen, dass dann nach kurzen Unterbrechungen gerade die Pause, da vielleicht auch dazu mal ein Satz, die Pause zwischen Gruppenphase und Superpole ist extrem lang immer. Hm. Also ich merke das ja im Ticker, wie da muss man sich wirklich irgendwas aus den Fingern saugen, weil da passiert ja dann nichts. Und sonst geht das ja ruckzuck mit den Gruppen, die sind ja sehr eng getaktet und dann ist eine super lange Pause immer da. Vielleicht kann man die mal ein bisschen straffen demnächst, in der nächsten Saison oder so. Auf jeden Fall ist die Strecke dann immer, wenn es dann wieder losgeht, oftmals die Strecke dann ja wieder langsamer, woran das auch immer liegen mag.
Ja, obwohl die Temperatur nach oben geht, aber ja, keine Ahnung. Man könnte sagen, es ist Grip, aber die Strecke wird da ja nicht grün innerhalb von diesen paar.
Genau, das Gummi geht ja nicht weg.
Minuten bleibt ja da, woran es auch immer liegt.
Keine Ahnung. Ja. Dass es besser geht, haben ja dann andere gezeigt. Allen voran Bird und Rosenqvist, die ja extrem eng zusammen waren. Also wenn ich das mal so überschlage im Kopf hier, 50 Hundertstel ungefähr.
50 Hundertstel, ja, so in dem Dreh.
Also auf jeden Fall auf Augenhöhe. Das war von vornherein klar, dass Virgin und Mahindra die Favoriten sind und dass die auch sehr eng beisammen liegen werden. Und so war es dann auch. Am Ende hat sich Bird durchgesetzt. Chapeau, nächste Pole Position für ihn. Aber wir haben es ja vorhin schon angedeutet, den besseren Startplatz hat er am Ende Rosenqvist.
Ja. Ja, das hat er auch gewusst, hat man an seinem Gesicht abgelesen. Naja gut, ich meine, das hat das Rennen vorher ja gezeigt.
Genau, da können wir direkt zum Start einsteigen. Also Rosenqvist am Start direkt vorbei an Bird, hat dann erstmal die Führung übernommen und einige Runden auch geführt. Aber Bird hat nicht abreißen lassen.
Nein.
Timo? Ja?
Wer hat einen Fanbus gewonnen?
Boah, so ein Hals.
Pass auf, Abdi Grassi.
Und
Heidfeld. Mal jemand anderer.
Ja.
Ist doch mal was.
Das war das erste Mal in dieser Nee. Das wird mein Fakt der Woche. Nee.
Was? Das wird dein Fakt der Woche heute?
Das wird mein Fakt der Woche nachher.
Oh, jetzt bin ich schon ganz aufgeregt. Aufpasse. Ja, nee.
Aufpasse.
Schau mal, jetzt hast du aber die Startphase schon relativ kompakt zusammengefasst, sage ich mal, ne? Da ist ja, es war ja noch mehr Autoscooter als am Samstag, finde ich, oder? Also ich meine, da ging es ja richtig zu Sachen.
Also in der ersten Kurve auf jeden Fall. Wären direkt von seinem guten Startplatz, naja, kann das Rennen eigentlich vergessen. Dem wurde von eben ins Heck gefahren. Wer war denn das?
Wer ist wem ins Heck gefahren? Ich habe das nicht verstanden.
Irgendjemand ist Wern ins Heck gefahren und der hatte dann den Bumper hinterm Rad
bestimmt gerade nach.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, Tobi, schau mal nach. Egel schreibt er.
Egel und Mario. Ach, stimmt, Egel
war's, richtig.
Genau, Mario Egel.
Der Chris wusste es natürlich auswendig. Ja. Und der ist ihm nämlich ins Heck gefahren, genau.
Genau, und dann flattert er hinten sein Heckbumper da rum und dann musste er da in die Box. Tachita hat es, naja, recht konventionell gelöst und einfach mal gegengetreten. Dann ging es weiter. dann ist er wieder auf die Strecke gegangen, aber natürlich seinen dritten Platz los gewesen, den er zu dem Zeitpunkt, glaube ich, hatte. Heidfeld hat Gasly überholt. Sehr schön, sehr gut. Und dann ging das Drama für den nächsten Deutschen wieder los. Genau das gleiche wie am Vortag. Bleibt wer stehen?
Daniel Abt.
Genau der.
Na, ich sag's mal, ich meine, das ganze Rennfahrerpech dieses Fahrerfeldes konzentriert sich so phasenweise einfach auf dem Typen, oder? Das ist schon echt hart.
Der hat wirklich Pech diese Saison und eigentlich in seiner ganzen Karriere Pech.
Ja.
Ja, bleibt wieder stehen, wieder BMS-Error, kriegt's dann wieder irgendwie hin, geht gerade so noch an die Box, steigt aus, trinkt was, geht ins nächste Auto und hat dann keine andere Chance mehr, als für die schnellste Runde zu gehen.
Oh, schnell ein Cappuccino rein und dann mal gucken, ob wir noch einen Punkt holen können.
Oh, Bierchen und dann gucken wir mal.
Schönes Warsteiner, alkoholfrei.
Ja, genau, das ist sehr beliebt.
Die sind ja nicht mehr Sponsor.
In Brooklyn.
Die waren ja mal Sponsor.
Saison 1.
Wir können eigentlich da auch mal Sponsor werden. Gute Idee.
Was?
Was?
Ja.
Was?
Aber.
Oder die bei uns. Das wäre noch geiler. So.
Ja, das habe ich schon versucht.
Ja.
Aber nicht.
Nee, ich schicke Ihnen mal ein Audioplakat. Gucken wir mal. So.
Kannst du auch vorbeibringen. So.
Genau.
Ja, und dann ging es so langsam ab an der Spitze. Nicht wahr?
Weiß nicht. Ist das so?
Ja. Ja, also. Die Top 4 haben sich so um ungefähr gefühlte 30 Minuten
abgesetzt. Ach so, das meinst du, dass es ging ab an der Spitze. Ich wollte schon sagen, ich meine, was hat sich da getan? Sie sind halt die 4 hintereinander hergefahren, aber sie haben einen großen Abstand rausgefahren aufs restliche Feld. Das ist richtig. Ich habe nicht verstanden, dass du darauf anspielst.
Erstaunlich. Das ist so ein Gedanke, der mir auch gekommen ist während des Tickerns. Dass irgendwie am Samstag war es so, dass die Top 5 sich halt krass absetzen konnten. Ob da vielleicht in der Psyche auch so ein bisschen ist, ich war in der Super Bowl, ich bin hier Spitzengruppe. Und ob das eine Rolle spielt. Weil am Sonntag war es dann ja genauso, da waren es dann 4. Weil wer ist noch zurückgekommen? Achso, Wern durch den Boxenstopp. Der hätte da aber auch mitgehalten. Und da war es genauso, wieder diese Fünfergruppe. Und dahinter groß erstmal Niemandsland.
Da war wirklich Niemandsland, ne?
Da war wirklich
also
viel Luft, ja.
Die Zeit nicht mehr im Kopf, aber das waren bestimmt 10 Sekunden.
Ja, also als die Grassi dann Sechster war oder Fünfter ist am Ende geworden, als er hinter Lynn war, das waren ja dann seit diesem Zeitpunkt so 9 bis 10 Sekunden und ist auch die ganze Zeit in dem Bereich geblieben oder sogar noch größer geworden, über 10 Sekunden. Also schon erstaunlich.
Eins meiner Highlights am Sonntagrennen war übrigens Maro Engel. Wisst ihr, was dem passiert ist? Der hatte ja auch einen Schaden davon getragen aus der ersten Kurve. Der ist Wern hinten reingefahren und irgendwer ist dem Maro hinten reingefahren. Das hat ihm sein Team gefunkt und meinte, hey, Freund Blase, du kriegst gleich eine Spiegelei-Flagge. Was denkt sich der Maro? Vielleicht kann ich dem Ganzen entgegenwirken, indem ich jetzt einfach mal selber dafür sorge, dass mein Schaden am Heck hinfort geht. Und hat probiert, sich den selbst abzufahren.
Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Hat insofern so lange geklappt, bis er in Runde 6 sich dafür entschieden hat, mal ein bisschen näher an die Wand ranzufahren. Bisschen Gas geben, dass das Heck da an die Wand schlägt. Naja, aber ja, es klingt schon so aufregend, wie es wird. Schlägt an, rechts vorne zuerst statt rechts hinten, Lenkung schief, Spiegeleiflagge, Rennen gelaufen.
Damn.
Ja.
Gut gedacht, schlecht gemacht. Obwohl, gut gedacht, weiß nicht.
Das sind aber Thesen hier, ich weiß nicht.
Das ist schon, ja, da muss man schon an so eine Kirchentür nageln.
Hat er das gerade ausgedacht oder hat er das gesagt?
Das hat er nicht mir gesagt, das hat er Mark Priestley gesagt, der das dann erwähnt
hat. Der hat gesagt, er hat sich wirklich versucht, Roundup, das Ding abzufahren.
Ja. Yep.
Krass.
I'm positive. Ja. Und so lief das Rennen dann für Maro Engel. Aber musste dann an die Box und
Mario
war dann halt
Egel im Rennen.
Mario Egel. Der Name wird auch immer kürzer und länger. Ne? Bin gespannt, was wir dann Ende von Saison 6 haben bei ihm. Ach ja.
Hier gibt's im Chat ein passendes Video dazu. Ab Minute 1:20. Das kann ich jetzt nicht gucken. Das muss ich auch nachher schauen. Ich muss mich hier fokussieren auch. Was kam denn dann? Evans ist liegen geblieben. Evans ist liegen geblieben und hat dann das Auto nicht mehr anbekommen. Ich tippe mal, Tobi weiß es wahrscheinlich. Wahrscheinlich Batterie-Management-System, oder? Woran lag's?
Oh, mag sein.
Ich weiß es nicht. Ist ja eigentlich immer die Antwort auf alles, denn er sah es aus wie ein Verbremser und dann ging das Auto nicht mehr an. Und ich habe mich gefragt, wieso ist das Auto überhaupt aus? Und da habe ich gedacht, okay, wahrscheinlich BMS. Dann gab es gelbe Flagge und dann stand das Auto, glaube ich, wirklich dumm. Und dann gab es Full Course Yellow in Runde 9. Zum ersten Mal. Und da ist mir was aufgefallen. Da ist es doch tatsächlich so, dass die Autos auf die 50 km/h abgebremst werden. Automatisch, ne?
Nee, manuell.
Manuel, aber wie bleiben die Abstände dann so, wie sie sind? In welchem Moment entscheide ich, dass ich das Auto abbremse?
Oh, da habe ich auch noch eine schöne Geschichte. Pass auf. Timo, vielleicht hast du das mitbekommen beim Tickern. Wir haben ja die Top 4 gehabt, die sich abgesetzt haben. Hm. Und auf einmal war eine riesen Lücke nach der Full Course Yellow zwischen Heidfeld auf 3 und Gasly auf P4. Also wirklich, der hat da 10 Sekunden auf einmal verloren in dieser Full Course Yellow Phase. Was anscheinend der Fakt war, habe ich auch noch nicht geprüft, aber naja, wie so oft hier. Auch aus selbigem Video mit Mark Priestley. Gibt es ja diesen Countdown vom Rennleiter, der dann sagt, ja, hier Full Course Yellow in 10, 9, 8. Mhm. Und dann, nachdem dieser Countdown abgelaufen ist und der sagt Full Course Yellow, Full Course Yellow, haben die Fahrer 5 Sekunden Zeit, um auf 50 Stundenkilometer zu verlangsamen. Das hat Pierre Gasly allerdings nicht geschnallt und ist dann halt einfach, als der Countdown auf 0 war, auf 50 runtergegangen. Während die anderen vor ihm halt noch 5 Sekunden ein bisschen weiter gegrußt sind und dann am Ende auf den 50 waren. Hm. Warum Heidfeld das Auto jetzt fast aus der Kurve geworfen hat bei seinem Anbremsen auf diese ominösen 50 km/h, weiß ich nicht. Aber ja, du hast jedenfalls 5 Sekunden danach Zeit, um das Auto auf 50 runterzukriegen.
Gut, dann hätte es ja eigentlich nicht passieren sollen müssen, ne? Also ich habe nur gedacht, oh, Full Course Yellow, und dann schmeißt der Nicke fast das Auto in der Kurve. Da habe ich gedacht, Moment, was ist denn jetzt passiert? Und da habe ich wahrscheinlich mir einen Zusammenhang in meinem Kopf zusammengedichtet, der dann nicht war. Aber was er jetzt da gemacht hat, ist mir auch nicht klar.
Ich schaue das mit der Full Course Yellow nochmal eben nach.
Nee, ich glaube, das stimmt schon. Während du das erzählt hast, habe ich im Chat gelesen, weil du so viel geredet hast. Und das ist quasi in Echtzeit vom Chat von mehreren Personen bestätigt worden.
Ach, zum Glück.
Ja, wenn die Master das sagt, dann ist es auch wahr. Timo, bist du umgefallen?
Hier steht es jedenfalls.
Nö, ich...
Ach so, ja, Timo ist noch da.
Genieße.
Timo hat Hunger, das ist schlecht. Nicht, dass er schlechte Laune bekommt nachher, ne? Gut, ich meine, was passiert denn noch Spannendes? Wir schauen mal hier weiter, was im weiteren Rennverlauf passiert ist.
Führungswechsel. Knapp nach der Folge aus Jahren Führungswechsel. Und genau das gleiche Manöver wie am Vortag.
Genau wie am Vortag. Bert, der alte Fuchs.
Das ist immer wieder im Wald.
Bert hat genau an der gleichen Stelle beim Anbremsen in die Haarnadel, ist er auch an Rosi, Feli Rosi vorbei. Ja. Und hat sich seine Führung zurückgeholt, die er ja am Start eigentlich noch hatte.
Ja, aber nur beim Losfahren, da war sie ja dann schon weg.
Richtig. War wirklich quasi identisch mit der Situation mit Abt. Ja. Auch Rosenqvist überrascht offensichtlich, hat so ein bisschen versucht, gegenzuzucken, aber wenn so ein Bird da eben schon ist, dann geht das nicht mehr. Deswegen hat er sich die Stelle gut ausgeguckt und hat gelernt vom Vortag und dann die Führung übernommen und bis zum Ende nicht mehr hergegeben.
Und hat sich abgesetzt und weiter und weiter und weiter abgesetzt. Absolut krass, wie viel schneller der war.
Absolut.
Wobei man da einschränkend sagen muss, dass Rosenqvist ja auch ein Problemchen hatte. Ich meine, es war die Reku. Aber da wird bestimmt gleich im
das ist wie so ein roter Faden in dieser Sendung
heute. Im Chat gleich die Berichtigung kommen. Also entweder war es Batterie oder es war Rekuperation, was bei ihm nicht so richtig funktioniert.
Meinst du jetzt im ersten oder im zweiten Stint?
War das erst im zweiten?
Er hatte im zweiten Stint auf jeden Fall Probleme.
Ich meine, er hat aber auch im ersten schon
das mag auch sein.
Weiß ich jetzt nicht.
Also ich weiß, woran es im zweiten Stint lag. Erzähl. Aber da können wir nachher nochmal aufgehen.
Ach, oder da können wir nachher nochmal. Ja, mir ist egal, mach einfach.
Mach ich jetzt oder mach ich jetzt nicht?
Das kannst du selbst entscheiden, mein Junge.
Naja, gut. Guck mal, die hatten sich bei Mahindra ein bisschen verrechnet gehabt. Es gibt ja eine Software, die berechnet ja eigentlich automatisch, wie viele Runden noch im Stint verbleiben, berechnet da ein, wie viel Energie ist und wie viel man pro Runde verbrauchen darf und wie viel noch bis zum Ende der Batterie übrig bleiben. Und nach diesem Boxenstopp hat Rosenqvist halt einfach seine Energiedaten durchgesagt. Die kriegen die Teams ja nicht per Telemetrie nach Hause, sondern die müssen die Fahrer schon durchsagen. Deswegen sind die ständig am Funk und sagen irgendwelche Zahlen. Die haben dann irgendwann bei Mahindra festgestellt, das, was der uns da durchsagt, passt gar nicht darauf, was wir am Fernsehbildschirm sehen. Das sind nämlich komplett andere Werte und haben dann festgestellt, das kann gar nicht stimmen, was Rosi da auf dem Lenkrad hat. Die haben sich also mehr auf die Fernsehdaten verlassen als auf das Auto, was auch die richtige Entscheidung war. Weil was die dann gemacht haben, ja, die haben den Nick Heidfeld, der nach den Boxenstopps hinter Rosenqvist war, vorbeigelassen und haben gesagt, okay Felix, du fährst jetzt einfach Nick hinterher, weil der hat richtige Software, der kann die Energie managen, mach einfach genau das gleiche, was der tut, dann ist alles gut. Und ja, kurz, es war wirklich so ein Multi-21. Und allerdings mit gutem Ausgang, denn Nick Heidfeld, der faire Routinier aus Mönchengladbach, hat dann kurz vor Rennende Felix wieder vorbeigelassen. Ja. Naja.
Finde ich echt bemerkenswert. Ja. Ist schon echt cool.
Hat der Nick schon ein feiner Kerl.
Danach standen sie ja nebeneinander im Interview und haben das nochmal so ein bisschen erzählt, was passiert ist. Und Heidfeld hat dann auch schon so ein bisschen gesagt, er hofft ja, dass das dann umgekehrt genauso auch beim nächsten Mal ist. Das ist ja Teamwork. Mhm.
Davon gehe ich fest aus. Nicht wahr, Felix?
Nicht wahr? Aber ja, ich glaube, das werden die auch machen. Also da ist der Respekt einfach da. Und Rosenqvist ist auch kein... Da gibt es ganz andere im Fahrerfeld, die das vielleicht nicht machen würden.
Ich sag mal, ich halte mich raus. Ich sag nix. Aber wusstet ihr, dass zum Beispiel Wern, ne, nichts damit zu tun, was du gerade vorher gesagt hast, und Sarazin einfach zum beschissensten Zeitpunkt überhaupt dann zum Autowechsel gegangen sind, nämlich als dann Pulkos Yellow alle war und die grüne Flagge kam, also das war ja auch richtig
Ich habe auch gedacht, also, das ist wieder so typisch, das sind diese blöden Cheater-Fehler, die halt in ihrer ersten Saison machen, von vornherein, die machen die auch nicht nochmal, aber irgendwie müssen so viele Sachen das einmal falsch machen, um es zu lernen.
Ja. Also ich mein, irgendwer hat den ins Hirn geschissen und nicht richtig umgerührt, wirklich. Warum? Guck mal, alle fahren an diese Box, ne? Alle wechseln das Auto während der Full Course Yellow Phase. Bird wartet sogar noch eine Runde, riskant, aber dann hat Virgil sich auch gedacht, ey, komm, nee, Mignon, kommst da rein, schaffen wir sonst nicht. Freins ist noch draußen geblieben, der hat damit taktiert und der Cheater dachte sich dann nach zwei Runden, ja so, okay, die anderen haben jetzt ein neues Auto, wir fahren hier immer noch draußen rum bei der Full Course Yellow, haben nichts gewonnen, aber vieles verloren, können wir doch eigentlich nochmal in die Box gehen. Und während die dann ins zweite Auto sprungen und gerade angeschnallt wurden, schaltete der Renndirektor auf Full Course Yellow Ending in 10-9-8 und dann war die Strecke grün. Auf der Strecke ging es mit Renngeschwindigkeit weiter und die Tachitas, naja, die haben halt noch in der Box rumgeschimmelt. Die haben wirklich das Rennen verloren dadurch. Also Wern,
Tobi, du irrst, der war schon wieder... Große, schwerwiegende Vorwürfe aus dem Chat. Tobi, du irrst dich.
Oh. Ich irre mich.
Die Rennleitung sei schuld gewesen. Ich lese mal vor. Die haben gewartet, bis Bird aus der Box raus war und dann Full Course Yellow aufgehoben. Ja.
Ja, mal so sehen. Aber Bird war auch eine Runde zu spät. Eigentlich. Denn alle anderen, bis auf Bird, Sarrazin, Wern und Freins, sind in Runde 23 in die Box gegangen. Und Tachita hätte das in Runde 23 machen sollen, meiner Meinung nach.
Ist halt unglücklich. Also bei Bird hat es ja gerade so gereicht. Ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt, ob die Rennleitung da drauf geguckt hat. Eigentlich dürfte sie es nicht machen. Nee. Und ich unterstelle ihnen jetzt mal, dass sie es nicht gemacht haben. Für Bird gerade so Schwein gehabt, das kam auch so in der Pressemitteilung rüber, dass sie es gerade so dann, also die haben auch ein bisschen gepennt bei Virgin, so war der Tonus aus der Pressemitteilung, dass sie es nicht so auf dem Schirm hatten und dann ein bisschen Glück hatten, ihn noch reinzuholen und ja gut, Sarrazin waren halt ein paar Sekunden dahinter und die hat es dann erwischt.
Na, werten wir es einfach als dumm gelaufen.
Werten wir es mal so.
Ja, es ist halt auch so eine Entscheidung von ein paar Sekunden, ne? Also Bruchteilen von Sekunden. Wenn die
jetzt gerade in der vorletzten
Kurve sind,
genau.
Muss man halt sagen, okay, jetzt Box oder halt nicht. Naja. Hätten das Rennen mit einem Safety Car gewinnen können, falls es noch rausgekommen wäre. Aber wie Tobi im Chat schon schreibt, Linz Auto war geboren? Geboren, um Himmels Willen, ey. Ach, es ist spät. Ja, und dadurch habt ihr das Rennen eigentlich verloren. Besonders, weil Sarrazin wieder auf gutem Kurs war für ein gutes Ergebnis.
Naja. Umso erstaunlicher, wie sie sich dann doch wieder nach vorne gearbeitet haben noch. Also vor allem Wern, das alte Phantom, Der ist ja dann tatsächlich durch diesen 20-Sekunden-Verlust trotzdem noch wieder vorgefahren von, ich glaube, 15 oder sowas lagen sie zwischenzeitlich. Vorgefahren bis auf 8, hat in den letzten Runden nochmal gut Plätze gut gemacht. Tatsächlich noch 4 Punkte geholt aus so einer Situation. Also dafür auch Respekt.
Ja,
Respekt.
Freins, wo ich den gerade so sehe, der ist hinter ihm gelandet und hatte auch so einen kuriosen oder so einen furiosen Endspurt. Hat noch 2 Plätze gut gemacht in der, ich glaube sogar in der letzten Runde.
Ja, aber weil der einfach Vollgas geben konnte, ne?
Ja, der, der konnte hatte ja richtig
in den letzten
richtig
Runden.
Krass
ja, der, gespart und gemetzelt. Der ist ja auch statt 23, 24 ist der ja auch erst in Runde 28 zum Autowechseln gegangen. Da hatte er natürlich hinten raus ganz schön Luft.
Und das musst du dir mal reinziehen. 28 ja. Von 49, ne?
Ja.
Das ist schon
ganz schön spät. Und dann hast du natürlich richtig, Zitat, Akkuleistung für den Rest.
Aber die Szene der letzten Runde gehörte ja einem anderen.
Wir sind doch noch nicht in der letzten Runde.
Doch.
Echt? Aber war da nicht irgendwie noch mit beiden, vielleicht verwechsel ich das gerade, sind da nicht irgendwie die beiden Faradays noch aneinander geraten zwischendurch?
Ja.
Das, oh ja. Das, ne? Das war doch auch wieder so ein Facepalm-Moment für Penske und die anderen in der Box. Irgendwie wurde der dann tatsächlich so als Teamchef, denkst, Leute, was ist mit euch los?
Ja, aber da war alles sauber. Also
ja, schon, aber
Rosio hat die Wahl
ja, ja, aber trotzdem fängst du Spitzen an, glaube ich.
Ja, war spitz auf Knopf. Er ist ja auch an dieser auf der Innenseite der Schikane halt rein und Duval hat auch wirklich lange den Bremspunkt abgewartet und dagegen gehalten, aber dann war D'Ambrosio halt innen, war auch extrem eng, also gut, gerade so gut gegangen. Dann hat er die Kurve halt wirklich so eng nehmen müssen wie kein anderer an dem ganzen Wochenende, ist aber rumgekommen, hat den Platz gut gemacht und da ist erstmal nichts passiert. Schönes Racing. Nur die Runde später war es dann, glaube ich. Vielleicht war es sogar noch, ich glaube, es war eine Runde später.
Es war eine Runde später, ja.
Da ist dann der Antonio Felix da Costa, der eigentlich ein sehr gutes Rennen gefahren ist bis dahin, hat Duval gedreht, also ist ihm ins Heck und hat ihn dann umgedreht, dadurch einen Platz gut gemacht und Duval hat halt ein paar Plätze verloren, ist dann aus den Punkten raus, letztlich 13. geworden und für Felix da Costa dann eine Strafe, die ihn dann noch weiter zurückgeworfen hat. Ja, dumm. Und ärgerlich, weil beide so quasi so leer ausgegangen sind dann.
Nicht im Sinne des Teams eigentlich, was Dragon gemacht hat. Also finde ich super für den Sport, dass Jay Penske seine Fahrer racen lässt. Aber fürs Teamergebnis war das jetzt leider nicht so vorteilhaft, weil sonst hätten die, für 8 und 9, glaube ich, waren das, ne? Punkte mitgenommen.
Ja, aber dann wäre Felix da Costa halt D'Ambrosio hinten reingefahren. Also, die haben sicher nichts getan. War dann nur die.
Ja, aber die haben beide enorm viel Zeit verloren. Die haben beide richtig viel Zeit verloren dadurch.
Naja.
Ich glaube, da Costa wäre sonst nicht rangekommen. Aber hey,
Also, ich meine,
Snow from yesterday.
Guck mal zum Beispiel Formel 1 gerade, die beiden Force India, wie die sich's geben. Es ist ja schon schön zu sehen. So Rivalität unter Teamkollegen. Und wenn du schneller bist, dann willst du vorbei. Ist verständlich, finde ich. Und gehört dazu.
Ja, natürlich.
Gehört dazu. Was auch schön ist, worauf du vorhin schon angespielt hast, ich wollte jetzt die eben beschriebenen Szenen, die gerade beschriebenen Szenen nicht untergehen lassen. Aber was du schon angeteasert hast, war ja, der Auftritt der letzten Runde gehört ja jemand anderem. Da kannst du jetzt mal, also ich habe das jetzt in den Notizen, habe ich geschrieben, WTF Doppelpunkt.
Ja, das habe ich mir auch gedacht.
Genau.
Im Moment.
Aus dem Nichts kommt da der Gasly in der letzten Kurve und drischt mit Höllentempo mitten zwischen die Mahindras, crasht rechts in die Abgrenzung, crasht links in die Abgrenzung und irgendwie schafft das dann noch trotzdem als Vierter durchs Ziel zu gehen und Nick kann sich glücklich schätzen, dass es ihm dann nicht beim von rechts nach links schleudern irgendwie das Auto zerlegt hat. Und Fazit der Geschichte ist, Gasly sagt, Nick hat mich in die Mauer geschoben. Ja, ich habe mir das wirklich ungelogen, 7, 8 Mal habe ich mir das zurückgespult, vorgespult, gestoppt, hingespult, hergespult. Und ich kann ganz subjektiv für mich persönlich sagen, ich sehe keine Berührung.
Nee, eine Berührung gab es auch nicht.
Also er hat dann jetzt wen geschoben, ohne
aber,
hat er die Macht benutzt.
Aber Heidfeld ist schon, hat sich glaube ich sehr erschreckt.
Ja, kein Wunder, Alter, der war so schnell. Das war völlig unnormal, was da wieder da.
Und Heidfeld hat gesehen, der ist neben mir und ich kann doch jetzt hier nicht meinen dritten Platz noch verlieren. Und hat dann schon glaube ich, die Kurve breiter genommen, als er hätte müssen. Ja. Berührung gab es nicht, aber es war dann halt auch Rosberg kein Platz gemacht mehr dafür Gasly. Und er war ohnehin viel zu schnell, Gasly. Also selbst mit Platz hätte er, wäre wirklich, wahrscheinlich in der Mauer gelandet.
Ja, der war einfach zu schnell. Aber gut, der hat es versucht. Wieso nicht?
Was ich krass fand, ist, wie der den Rückstand da so schnell aufgeholt hat.
Ja.
Das, also ich hätte da nie mit gerechnet, dass der da plötzlich noch ankommt. Ja, natürlich hat Mahindras Tempo rausgenommen, aber...
Ja, man hat es aber auch nicht gesehen. Deswegen hat mich das auch voll überrascht, wie sie dann die Szene zeigen, so mit Zieleinlaufen. Auf einmal kommt er da reingebraten. Ich habe mit dem überhaupt nicht gerechnet.
Das ist echt verrückt. Quer über die Straße.
Ja, vor allem, weil die halt einfach ständig die Wiederholung gezeigt haben von Da Costa und Duval und Duval und D'Ambrosio. Und in der Zeit, in diesen eineinhalb Runden, Glück gehabt, gut gerettet, hat Gasly so viel aufgeholt. Naja, und dann all in or nothing, der fährt eh nicht wieder. Also kann man es ja mal probieren, aufs Podium zu kommen.
Ist ja bohemisches Auto.
Genau, das kriegen die schon wieder hin in zwei Wochen, kein Problem.
Ja.
Hat er sich gedacht.
Ja, und dann war's Rennen durch. Bird, jetzt aber die 11,6 Sekunden. Ich habe es nicht nachgeguckt, aber ich glaube, es war der zweitgrößte. Irgendwo auf jeden Fall da ganz oben unter den Top 3. Vorsprung, den ein Sieger je hatte bisher. Mhm. Da muss ich jetzt parallel nochmal meine Statistik aufmachen. Da steht nämlich zumindest der größte, der ist bei 16 Sekunden, glaube ich. Checke ich gerade mal parallel.
Oh je.
Bird gewonnen. Doppelsieg perfekt, damit der zweite Fahrer, der einen Doubleheader gewinnt. Also beide Rennen bei einem Doubleheader. Das heißt, Prost ja auch schon gelungen in London in Saison 2.
Ja, also nicht übel, Herr Vogel.
13,8 Sekunden war bisher der ist der größte Abstand. 13,8 Sekunden, die Grassi Putrajaya Saison 2.
Ist nicht so viel mehr.
Oh ja. Nee. Mexiko war, glaube ich, auch noch recht viel mal. Naja, whatever.
Nicht schlecht. Ja, aber was bedeutet das jetzt für den Stand der Meisterschaft? Und was erwartet uns in Montreal?
Montreal erwartet uns ein sehr spannendes Finale.
Also ich meine, wir haben jetzt hier zwischen Buemi und Tirassi 10 Punkte nur noch.
Genau.
Da ist alles drin.
Wenn da
ja, obwohl die Grassi
der ausfällt,
enttäuscht hat, ne?
Ja, mich auch.
Erstmal Timo. Also, bitte Entschuldigung, was? Ich habe keinen von euch verstanden jetzt.
Timo macht erstmal fertig.
Ich mache erstmal hier die Fakten. Also, sobald jemand ausfällt, ist natürlich Halligalli, wenn da nur mal irgendwie es ausnahmsweise mal nicht abt, sondern die Grassi trifft. Oder vielleicht auch mal ein Buemi sich wieder dreht, ist ja alles schon vorgekommen in Finalrennen. Dann sind so 10 Punkte halt nicht viel. Mhm. Dann kann man da schon aufhören. Also für die Grassi ist noch alles drin. Ich denke, Buemi ist ganz klar Favorit, weil er zum einen das bessere Auto hat. Wir werden sehen, wie die Strecke ist in Montreal. Ob ab da wieder so richtig schlecht waren sie ja nicht, aber sie waren auch nicht wirklich konkurrenzfähig. Ich rechne damit, dass Buemi da schon den Sack zumacht dann und das Ding nach Hause fährt. Theoretisch haben noch 4 Fahrer gerade Chancen auf die Meisterschaft. Also neben den beiden Felix Rosenqvist und Sam Bird mit 104 und 100 Punkten, wobei man bei denen natürlich sagen muss,
da braucht man schon viel Glück.
Der müsste schon wieder beide Rennen gewinnen und vorher müssten die beiden, die Grassi und Buemi, wirklich leer ausgehen. Dann könnte er noch Meister werden. Rosenqvist eigentlich ähnlich. Also bei den beiden wird es darum gehen, wer holt Platz 3. Aber auf Platz 3 haben auch noch Prost, Heidfeld und Wern Chancen. Also das sind so die beiden Entscheidungen eigentlich, die noch fallen. Wer wird Dritter und wer von den beiden ewigen Rivalen wird Zweiter? In der Teamwertung, willst du noch was sagen zu Fahrern, Tobi?
Nö. In der Teamwertung wird es vor allem, hinten spannend. Ich habe vorhin gesagt, 3 Teams mit 30, stimmt natürlich nicht, weil Dillmann nur 6 Punkte und nicht 8 Punkte gesammelt hat. Trotzdem, der Kampf um Platz 6 ist wirklich real. Da ist Next EV momentan mit 59 Punkten. Dahinter dann 2 Teams mit 30, 28, 21. Also da ist noch alles möglich ganz hinten.
Ja, diese Teams und, Faraday und Andretti und Venturi und ganz hinten dann.
Und
Jaguar.
Und richtig spannend wird es im Platz um Platz 2. Im Kampf um Platz 2 bei den Teams. Zwischen Abt, die ja eigentlich lange, hat ja keiner sich drum geschert. Natürlich, Renault 1, Abt 2, keine Frage. Denkste, Mahindra ist dran. nur 12 Punkte hinter Abt. Mhm. Die haben wirklich noch Chancen, wenn Abt bei einer der beiden Abtfahrer ausfällt und Mahindra wieder ein gutes Wochenende hat.
Das passiert ja häufiger.
Was ja schon mal vorgekommen
ist. Alles schon mal gesehen.
Mahindra tatsächlich echt wirklich dran. Ja,
so viel zu. Ich glaube, Mahindra holt Platz 2.
Meinst du? Oh, das war ja bitter.
Das wäre ja, aber guck mal, die letzten Rennen jetzt, immer waren zwei Doubleheader, aber jetzt Berlin und New York waren die einfach so dermaßen stark Mahindra. Mhm. Da ging nicht viel mehr. Und die sind jetzt halt im ersten New York-Rennen, haben sie ja tatsächlich 0 Punkte geholt, obwohl beide eigentlich die Pace hatten für einen Sieg. War dann halt ein bisschen ärgerlich durch Fahrfehler Rosenqvist und die deine Mutter von Heidfeld. 0 Punkte, sonst wären die jetzt schon vor Abt.
Ja. Ja, das stimmt.
Da also die sind einfach so stark als Team halt mit beiden Fahrern, dass die, glaube ich, diese 12 Punkte aufholen können in Montreal.
Wir bleiben gespannt.
Ja, das werden wir.
Wir bleiben gespannt.
Müssen gar nicht so lange gespannt sein. 29.07. Okay. Und 30.07. Das ist gar nicht mehr weit.
1,5 Wochen noch. Mhm.
Tobi. Ja. Hast du noch was für uns?
Ich habe noch die einzige Konstante in diesem Podcast für uns. Natürlich.
Wow, dann her damit.
Der Formel E Fakt der Woche.
Dieses Mal ist der Fakt der Woche basiert auf Sebastian Buemi, der natürlich nicht da war in New York. Und zwar durch seinen Ausfall und dadurch, dass am Sonntag Nick Heidfeld den Fanboost gewonnen hat, ist das, falls ich das jetzt richtig nachgeschaut habe, das erste Mal seit November 2015, dass kein französisch sprechender Formel-E-Fahrer den Fanboost bekommen hat. Seitdem war es immer ein frankophoner Fahrer, der den Fanboost für sich entschieden hat. Buemi natürlich ganz viel. Di Grassi, auch D'Ambrosio und Duval haben ihn mal bekommen. Wern ganz häufig in Saison 2. Aber Saison 3 gehörte natürlich den drei ewigen Verdächtigen. Buemi, Di Grassi und Abt. Am Samstag hat ihn noch Wern geholt und am Sonntag waren es Heidfeld, Di Grassi und Abt. Und damit kein frankophoner Fahrer.
Wow.
Ja, Putrajaya 2015 war das letzte Mal, dass es tatsächlich keinen französisch sprechenden Fanboost-Gewinner gab.
Nicht schlecht.
Krass.
Frankophoner ja. Fanboost-Fuck der Woche.
Du alte Alliteration, Tobi.
Was habe ich da geschrieben? Vom frankophonen Fahrradduo. Ja.
Ja, sehr schön.
Da habe ich, naja. Ach ja. Dragon, ja. Das frankophone Fahrradduo.
Deswegen ja FF.
Genau. Fail the Future, die gibt's ja nicht mehr.
Nee, gibt's ja nicht mehr. Das ist nämlich frankophone Fahrradduo jetzt. Daher kommt ja, das.
Grassi, da hat er sich versprochen hat. Di Grassi spricht natürlich kein Französisch.
Der spricht Portugiesisch.
Portugiesisch.
Wer hat denn gesagt, dass ja, der Französisch?
Das ist dann hier wieder für unseren lingophoben Pape.
Lingophob? Lingophil.
Lingophil. Oh, scheiße. Scheiße.
Das driftet aber jetzt ganz krass ab hier alles. Ja, dann haben wir eigentlich nur noch den letzten Punkt, zwei brandheiße News für den Schluss, die der Timo im Laufe der Sendung jetzt schon an verschiedenen Stellen verfeuert hat. Und viel gelernt haben wir dabei auch wenig. Aber gut.
Stimmt, ja.
Naja, aber ich bin gespannt auf die nächsten Tage, da kommt ja dann jetzt noch einiges. Ansonsten finde ich, um das vielleicht noch ganz kurz aus meiner persönlichen Warte noch mal ein bisschen zusammenzufassen, finde ich, war es ein sehr unterhaltsames Rennwochenende. Das muss man schon mal sagen. Da ist irgendwie so von allem was dabei gewesen. Ausfälle und Pechvögel und der Typ, der ganz am Ende noch mal alles gibt und dann so richtig epic failed und alles, es gab einfach alles. Das, ich fand das sehr unterhaltsam. Wie war das für euch? Wie habt ihr jetzt so den New York E-Prix das erste Mal in New York erlebt?
Ich fand's toll. Geil.
Schon, ja, oder?
Ich fand's richtig geil. Ich habe das Samstagsrennen leider nicht gesehen. Das werde ich mir in der Wiederholung nochmal anschauen. Aber das Sonntagsrennen alleine hat mir schon Spaß gemacht. Und ja, Location fand ich super, anders als du, Will. Aber ich fand das geil. Bitte bleib in New York, liebe Formel E.
Ja.
Für ganz, ganz lange Zeit.
Ja, also ganz
die Bilder
ehrlich,
vom Shakedown-Freitag im nassen Regen war auch geil.
Ja, aber das Regen gibt's auch in anderen Städten. Ne? Und davon abgesehen, ja, ehrlich gesagt, ist mir die Kulisse gar nicht so wichtig. Mir kommt es eher darauf an, dass die Strecke irgendwie Spaß macht und Sinn ergibt. Und
ja, ich finde, die war gut.
Das war schon, genau. Action
provided.
Genau, und das war nämlich hier gegeben. Das war eng und spitzkehrig und ja, das war schon cool. Also mir hat das gut gefallen.
Und Strich drunter war gutes Wochenende.
Kann man machen.
Kann man machen.
Ein Thema gibt es.
Was ich auch schon vorwegnehmen kann an dieser Stelle, die Zuschauerzahlen waren auch hervorragend. Die habe ich heute gekriegt von
mehr als zwei.
Dazu auch in den nächsten Tagen mehr.
Gott, was ich alles
schreiben will.
Um Gottes Willi, da ist richtig was zu tun.
Ein Thema gibt es aber
noch. Ach, der Tobi hat noch ein Thema.
Der Christian hat noch ein Thema aus dem Chat. Hm. Der sollte dich vorhin an etwas erinnern, Timo. Und
genau.
Der schreibt jetzt, was?
Er schreibt, in der Formel E, in der Formel 1 wurde heute Halo beschlossen. Halo?
Oh nein!
Was?
Ja, das Halo.
Mal mitgekriegt. Ich dachte, wir reden jetzt über das Shield.
Nee, schön wär's ja. Wir reden jetzt über das Halo.
Echt für Halo entschieden?
Für den Flipflop auf dem Auto entschieden, ja.
Ich fass es nicht. Nein.
Gegen den Willen von neun.
Jetzt sehe ich es auch hier. Set to introduce Halo in 2018. Boah, nee. Also, kurz zur Erklärung. Halo ist dieses Ding, ja, wie was aussieht wie so ein Flipflop-Halterung für auf dem Fuß oben drauf. Das wird quasi aufs Cockpit geschnallt. Das Shield wäre ein Glas. Nicht wirklich Kuppel, die oben offen war, aber ein Glasschild gewesen, was ja Ferrari jetzt unter anderem auch mal drauf hat und getestet hat im Training in UK. Hätte ich mir...
Den Aeroscreen noch vorher?
Ja, ähnlich, aber der war ja nicht mehr so im Gespräch, oder?
Nee, der war irgendwie aus dem Gespräch. Also ist genau das gleiche wie das Shield. Keine Ahnung, warum der aus dem Gespräch raus war und dann die FIA ankommt und sagt, hey! Wir haben eine Idee.
Was schielt sah auf jeden Fall cooler aus.
Ja, weil der Aeroscreen so einen Rahmen oben drauf hatte, ne?
Mhm. Also ich fand, das Shield wäre eine gute Lösung gewesen. Und dadurch, dass jetzt aber entschieden ist, dass es diesen Halo gibt, diesen blöden Bogen, fürchte ich, dass es dann auch in der Formel E bald den Halo geben wird.
Was?
Auto Saison 5.
Saison 5, neues Chassis, haben wir schon oft genug durchgekaut. Da ist bisher noch auf dem Entwurf nämlich drauf, dass es da ein Shield-Halo-ähnliches Konstrukt über dem Kopf geben wird.
Ja, ein Glasschutz. Was ja auch irgendwie ziemlich stylisch aussieht, aerodynamisch, sehr sinnvoll ist. Mal gucken. Also es gibt ja die offizielle Aussage damals von Alejandro Agag, dass man sich da einfach so ein bisschen Trittbrett fährt und an die Formel 1 dranhängt, also die FIA entscheidet. Und das, was in der Königsklasse zum Einsatz kommt, wird dann auch auf alle anderen Serien quasi übertragen. Da will man nicht Geld für eigene Entwicklung und so weiter ausgeben. Deswegen ist eigentlich die Entscheidung für die Formel 1 gleich der für die Formel E. Ich weiß nicht, ob man dann vielleicht irgendwann doch noch interveniert und sagt hier, das passt irgendwie so gar nicht zu unserem Konzept. Aber die Aussage ist erstmal, dann wird es Halo auch für Formel E geben, ab Saison 5.
Ich hoffe es nicht. Das sieht halt nämlich wirklich aus wie...
Es sieht so kacke aus.
Ja. Sounds like Quatsch.
Und also es sieht halt nicht nach Zukunftsrenner aus.
Nee, echt nicht. Es soll noch überarbeitet werden, das Halo, was man kennt jetzt von den Autos, aber... Nee. Also ich möchte einen Shield auf den Formel E-Autos haben.
Ja. Ja. Gut, dass wir darüber nochmal gesprochen haben. Jetzt gehe ich ins Bett.
So, warte, worüber wir noch sprechen wollen, weil die Frage im Chat hier mehrfach gestellt wird. Was ist denn mit dem Tippspiel?
Ja, habe ich nur das Qualifying mitgemacht.
Ja, ich habe es wieder völlig verpennt.
Ich habe auch vergessen zu tippen. Den einen Tag zumindest das Quali.
In Berlin habe ich es gar nicht mitbekommen und gar nicht geschafft. Und New York habe ich es einfach vor mir hergeschoben und gedacht, ja, machen wir irgendwann mal. Führen tut im Tippspiel niemand Geringeres als Tobi W. Jawohl!
Ja, hier.
Vor dem Willi. Und Willi vor dem Mannrad.
Und vor Salt on You.
Und dann, wer? Wer?
Juhu!
Der Timo.
Was, der Timo? Auf 5. Ah ja, verstehe ich, sehr schön.
Ja. Dann der Gewinner unseres WhatsApp-Gewinnspiels. Der Ameisen.
Der Ameisen.
Der Ameisen.
Schön.
Ja, und ich lieg irgendwo, also Pogo Preuße ist auf 12, dann komm ich auf 15.
Der Commander 16.
Zwei Punkte gemacht. Der Commander auf 16.
Der Commander hat seit 4 Rennen nicht getippt und ist trotzdem nur einen hinter dir. Das ist schon mal ganz gut.
Ja, ja, ja. Ich habe ja immerhin 2 Punkte im Qualifying gemacht, ne? Naja, naja.
Also ohne zu tippen.
Ohne zu tippen. Also am Samstag habe ich das Quali getippt und dachte, auf jeden Fall mache ich noch das Rennen nachher. Ja, denkst du.
Ich scheitere bei diesen Tippspielen immer an demselben, nämlich, dass ich es irgendwann einfach vergesse.
Ja. Mhm. Diesmal hätte ich es auch fast vergessen, oder hab's sogar das Quali vergessen am Samstag, aber
jetzt,
zum Glück dann noch die Erinnerungsmail von Ricardo gekriegt.
Genau, da kommen sogar schon Erinnerungsmails und dann, wenn ich es aber nicht sofort mache, ist es trotzdem immer wieder zu spät und dann mache ich es wieder nicht.
Nein. Naja. Wir denken jetzt alle dran in Montreal.
Ja, ist
und,
das so?
Dann, ja.
Da hole ich den Tagessieg und dann habe ich Chancen auf Platz, ja, keine Ahnung, 12.
Platz Ananas.
Das ist doch schon mal was. Besser als nicht.
Top 10 wäre noch gut.
Ja, nee, das ist mir dann nicht wert. Da kann ich auch das Tippen einfach lassen und sagen, nee, ich habe dann aufgegeben. Nee, aufgeben ist
das
auch
das ist ja die falsche
Einstellung. Das geht ja auch nicht. Ich versuche zu tippen, aber wahrscheinlich werde ich es vergessen.
Du bist gefeuert.
Ich feuere mich selber, so. Gut, Freunde.
Ja, hier, nächste Saison volle Attacke und wer nicht tippt, der wird dann getasert beim Deutschlandrennen.
Ach so. Na gut, ja. Dann fühle ich mich jetzt stark unter Druck und werde dann wahrscheinlich
Axel, wir haben einen neuen Mitspieler gewonnen. Für Axel Graf.
Ja, das
spielt,
ist da.
Spielt mit jetzt bei der Tippkick-Runde.
Ich glaube, der Axel ist auch eigentlich Clean Electric-Hörer und heute frisch hier rübergekommen.
Ah.
Ja, ja, ja.
Gut.
Dann haben wir es.
Ja, ich glaube.
Machen wir den Laden dicht, oder?
Dann machen wir den Laden dicht. Wir spielen das Outro ein und sagen dabei Tschüss und danach verabschieden wir uns natürlich noch in aller Ruhe von den Live-Hörern und den
Live-Zuhörern.
Aber fürs Erste, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns ja schon am Ende dieser Woche wieder am Sonntag zum regulären E-Pod und dann ist ja danach ist dann auch schon Montreal und Saisonfinale. Also es geht Schlag auf Schlag, aber für heute ist erstmal Feierabend. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, hören. Macht's gut. Tschüss.